wir sind wieder zusammen. Ja, alle, nicht alle drei zusammen wie früher, sondern alle vier zusammen. Wann war das letzte Mal, Yannick? Du hast das bestimmt historisch raus
besucht. Boah. Oh, das ist lange her. Ne?
Ja, das war auf jeden Fall nicht in dieser Saison.
Vor der EM.
Ich weiß, was fehlt.
Streuselkuchen.
Boah. Ja. Ich dachte, du hättest was mitgebracht.
Ja, ich kam jetzt aus einer anderen Richtung und hatte Verspätung, deswegen gibt es heute keinen Streuselkuchen.
Ja, aber Matze Heidrich hat doch geliefert, habe ich doch in deiner Insta-Story gesehen.
Das ist, ja. Genau, Matze Heidrich hat Streuselkuchen aus Aue mitgebracht, der aus verschiedensten Gründen schon aufgegessen wurde.
Wie?
Ja, ich habe den natürlich auch dort verteilt.
Warst du eigentlich im Blauen Engel, hast du da übernachtet?
Ich habe in Dresden geschlafen, weil ich am nächsten Morgen musste ich nach München fliegen. Das heißt, ich habe Aue erlebt, aber noch nicht zu 100%, weil ich habe irgendwie die Hoffnung, dass wir nochmal einfach zu viert nach Aue.
Wobei du eigentlich von Aue auch fast mit dem Auto nach München fahren kannst. Ich glaube, es sind 3 Stunden, wenn du gut durchkommst. Oder na, ein bisschen mehr, 3,5, aber bis du nach Dresden.
Ja, gut, aber ich war so müde, das war so alles abends. Ich meine,
wenn Weggie gut durchkommt, genau, sind es 3 Stunden. Wenn wir gut durchkommen, sind es 5, 7 Stunden
oder sowas. Nee, aber vielleicht machen wir das mal. Ein Spiel in Aue. Yannick Bakic macht die Sendung. Thomas Wagner und Tobi Schäfer in einer herzzerreißenden Doppelmoderation.
Wahnsinn.
Ich kommentiere dann. Und dann nehmen wir noch irgendeinen mit, der als Experte fungiert.
Wegen mir kann auch Tobi gerne moderieren. Ich gehe in den VIP-Raum und mache den Check.
Nein, du bist der Field-Reporter. Du machst die Interviews. Oben auf der Tribüne mit den VIPs.
Genau.
Der VIP-Reporter. Janik, das wäre eine geile Idee, oder?
Total.
Zu viert nach Aue.
Ich wäre direkt dabei.
Wir schlafen alle bei Matze Heidrich.
Wo geht der Flixbus hin?
Vielleicht am Saisonende, wenn da die Meisterfeier auch stattfindet.
Das kann natürlich sein. Gegen wen spielen wir am letzten Spieltag?
Boah, keine Ahnung.
Ja, Janik, jetzt komm mal langsam rein hier.
Sollen wir über Fußball reden, oder?
Ja, aber nur, wenn es die beste Folge aller Zeiten wird, sonst nicht.
Na gut, ausnahmsweise.
Bin mir sicher.
Getränk in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Und das ist Folge 46 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir sitzen zu viert am Tisch in den Bakic-Studios in Köln. Was ist das, Mitte, ne? Auch.
Ist das Mitte?
Das ist Köln-Neustadt.
Neustadt-Nord, ne?
Nee. Neustadt-Süd. Ja, Neustadt-Süd ist das.
Ist ja aber noch unser Interims-Zuhause, bis wir in die neuen Straßburger Studios einziehen können. Die werden da gerade auf Hochglanz poliert.
Ja, da sind heute noch Handwerker da.
Und dann müssen wir auch die Kuchenthematik nochmal irgendwie neu regeln, weil Bäckerei Balkhausen liegt nicht mehr auf dem Weg.
Wobei Yannick schon doch noch nah dran wohnt. Also er könnte eigentlich...
Aber nicht auf dem Weg. Nee. Es ist erstmal 180 Grad in die falsche Richtung.
Aber wie bist du hingekommen? Weil du auch die Extrameile gemacht hast, Yannick. Hör jetzt nicht damit auf, wo du ganz oben bist.
Wie ich hier hingekommen bin. Achso, hierhin.
Ich dachte,
der wohnt hier.
Achso, du wohnst hier. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass auch er wieder mit dabei ist. Er ist nicht nur unser Fels in der Brandung, er ist unser Berg in der Brandung. Hat schon die Alpen überquert, haben wir letzte Woche erfahren. Unser Dauerbrenner, gotthard, aber herzlich. Sein Motto, never rest statt Everest. Thomas Wagner, zurück am Tisch von 4:3.
Schön ist es bei euch, Jungs. Dankeschön.
Wo er ist, ist oben der Mann mit dem Gipfelkreuz. Ein Mann wie eine Baumgrenze. Ihn kann man Dolomiten. Christian Straßburger.
Servus.
Und er will nie was an den Großglockner hängen. Die Zugspitze von 4:3, das Zentralmassiv der dritten Liga. Yannick Bakic ist auch da.
Ah, oh, sehr schön.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Ich bin ja sowas wie der Sherpa von 4:3. Und wir legen los. Wir sprechen über die Lage in der Liga. Wir haben ganz viele Themen mitgebracht. Wir rufen
Sir
gleich noch...
Sir Edmund Hillary bist du, ne?
Das war der erste auf dem Everest, ne?
Ja, genau.
Mit Tenzing Norgay.
Seinem Sherpa, genau.
Ohne Sauerstoff damals noch.
Ohne Sauerstoff, ja.
Was ein Nerd-Talk jetzt hier.
War direkt die Frage der Woche.
Die haben doch alle auch immer so ein C verloren und so, ne?
Also nicht alle, aber schon einige, dass du Erfrierungen hast.
Weil es da so kalt ist, ne? Und dann, Wahnsinn.
War das nicht die erste Frage bei Wer wird Millionär, wo jemand dann zum Millionär wurde?
Ich glaube, das war die erste Millionärsfrage, genau.
Das ist der Sherpa von Hillary.
Ganz genau. Und der Millionär, der hieß doch Eckhard Freise oder sowas, ne?
Mhm. Ja. War es der erste, wirklich?
D-Mark-Millionär noch.
Ich kann dazu beitragen, das lief, glaube ich, bei RTL.
Immer eine gute Adresse.
Und deswegen, Veggie weiß auch bestimmt, was der Hillary-Step ist.
Das ist doch der, ist das nicht der letzte?
Genau, der, so der letzte, irgendwie so ein letzter Dings da, wenn man zum Everest hochgeht.
Ja, genau.
Kann man den Everest, also könnten wir den Everest?
Ja, es ist ja mittlerweile ganz schlimm, weil da ja Massentourismus was stattfindet. Also du brauchst natürlich schon eine gewisse Vorbereitung da drauf, auch gerade wegen der Höhenkrankheit, weil über 4000, deshalb wirst du ja auch langsam immer höher in diese Basislage. Aber die beschweren sich ja auch darüber, die Einheimischen, dass da viel zu viel los ist.
Also du kannst ja jetzt nicht in Flipflops hoch, ne? Das geht nicht.
Ja, aber wahrscheinlich irgendwann geht da auch eine Bahn hoch. Oder?
Wahrscheinlich würde Strassi mit seinem Roller vorfahren dann.
Ich nehme die Seilbahn. Ist ja gar nicht so schwer, hier hochzukommen.
Dann machen wir eine Folge vom Everest.
Das wäre wirklich die Krönung.
Die 50. vom Everest.
Oh, dann müssen wir aber, dann gehen wir aber gleich noch joggen. Womit sollen wir anfangen? Wollen wir mit dem Freitagabend anfangen? Mit dem Sachsen-Derby?
Ja, können wir schon machen, ne?
Können wir machen.
Aue schlägt Dresden mit 2:0. Die Tore durch Pipic und Marvin Stefaniak nach 6 und 8 Minuten. Strassi, du warst ja da. Mhm. Dein erstes Mal Aue.
Ja.
Dein erstes Mal im Schacht. Wie war's denn?
Es war echt schön, muss man sagen. Also eine richtig tolle Region, habe ich das Gefühl, ohne dass ich jetzt viel gesehen habe. Man wird herzlich empfangen, nicht nur mit Streuselkuchen, sondern grundsätzlich habe ich da das... Du kommst da rein und da ist wie damals in Leverkusen McDonald's. Da habe ich gedacht, ach guck mal hier, direkt habe ich auch vielleicht nach dem Spiel nochmal angehalten im McDrive. Und dann haben die da wirklich alles auch auf so Schacht sozusagen
dekoriert.
Also der Schacht, da kommen die auch raus, dieser der Spielertunnel wieder auf Schalke zum Beispiel gemacht. Richtig schnuckliges, wollte ich sagen, Stadion. Und wenn es dann relativ schnell voll wird, dann ist die Stimmung auch richtig super, so war es auch. Und das Spiel, da muss ich sagen, das hat auch geliefert. Ja, also Erzgebirge Aue spielt Dotschev-Fußball at its best. Und ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt, aber Pavel Dotschev, ist der nicht so fickrig wie nie? Also, was der vor dem Spiel gesagt hat, ja, wir wollen aufsteigen, wir sind besser als Dresden und danach, ja, habe ich ja gesagt. Ne? Also wie der abliefert, Veggie, du kennst ihn ja, glaube ich, am längsten. Ich glaube, der will diese Saison richtig.
Ja, ich bin auch tatsächlich genau über die Sachen gestolpert, weil das ist doch gar nicht Pavel Dotschev, der hat doch früher immer so ganz abwägend und über die Stärke des Gegners und wir brauchen erstmal 40 Punkte oder 45 und so. Also so habe ich den noch nie gehört und wahrscheinlich ist das wirklich so, dass der denkt, also gut, nach Aue, was soll denn jetzt danach noch kommen? Jetzt will ich mir hier ein endgültiges Denkmal setzen. Die haben eine gute Mannschaft. Aber dass im kleinen Aue solche Töne am dritten Spieltag zu vernehmen sind, total außergewöhnlich.
Ja, da siehst du mal, welche Trainererfahrung der hat. Ne? Der hat in seine Mannschaft reingehorcht, das hat er ja auch vor dem Spiel gesagt und hat gemerkt, die haben ja alle so viel Respekt vor Dresden, da muss ich jetzt mal einen rausknallen, ne? Wir sind besser als Dresden. Also dass der damit spielt, mit dieser medialen, mit diesen medialen Sätzen, finde ich schon geil. Und die Mannschaft hat die auch geliefert.
Aue ist auf jeden Fall Derby-Sieger und wir wollen mal einen Derby-Sieger hören. Und zwar hat uns jemand eine Sprachnachricht geschickt.
Ein herzliches Glück auf in die Runde vom Derby-Sieger. Hier ist der Robin aus Nürnberg. Ja, was für ein tolles Spiel, was wir da am Freitagabend gesehen haben. Spitzenspiel, dritte Liga, erster gegen zweiter. Ausverkaufte Hütte, 2:0 Sieg für die Wismut. Moderator Christian Straßburger, was wünscht man sich mehr? Was will man überhaupt mehr? Was für eine geile Liga. Es macht gerade natürlich tierisch Spaß, Aue-Fan zu sein. 3 Punkte in jedem Spiel. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass das so weitergeht. Als Aue-Fan ist man leid geprüft und hat das schon mehrfach erlebt, dass es mal gut läuft und dann bricht man doch irgendwo auf der Strecke wieder ein. Wobei das neue Selbstvertrauen, die neue Mannschaft, die so eingespielt ist mit sehr, sehr guten Verstärkungen, die wir im Sommer geholt haben mit jungen Spielern. Mika Klausen, finde ich, hat sich hervorragend eingefügt. Ich hoffe, er kann das Niveau halten. Insgesamt wird mir in eurer Runde ein wenig zu selten über Stefaniak gesprochen und über Pepic. Aber das könnt ihr ja jetzt ändern, wo wir Tabellenführer sind.
Ich habe ja gerade gesagt, dass sie die Tore geschossen haben.
Hör mal, was soll denn am Ende die Kritik? Ja, es war so schön.
Verstehe ich auch gar nicht, weil also ich bin ja bekennender Stefaniak-Fan und sage das auch ganz oft. Also das stimmt nicht. Ich finde, der ist ein Unterschiedsspieler für diese Liga. Das ist mindestens ein Zweitligaspieler. Und der liefert auch in großen Spielen. Also diesen Vorwurf kann ich nicht auf mir sitzen lassen und schicke den Postwenden zurück nach Nürnberg.
Dann nehme ich mit, neben Fufak, auch Stefaniak in deine Drittliga-Elf.
Okay. Definitiv.
Aber man muss wirklich sagen, also Stefaniak gegen seine alte Liebe... Ja, da hat er nicht nur wegen des Tores und der Vorlage sensationell abgeliefert. Der ist einer, der hat das richtig geil empfangen, was Dotschev gesagt hat. Genau das will er ja. Also Stefaniak ist demütig und so weiter und so fort. Das merkt man ja auch immer, er will selten über sich sprechen. Aber der hat das richtig gefressen und gesagt, genau, wir sind besser, wir können das, wir wollen was erreichen. Und da hat er auch geliefert. Pipic aus einer anderen Position, den kennen wir auch schon lange in Liga 3. Hat er nicht sogar mal beim KFC Uerdingen
gespielt? Nee, aber der hat jetzt spielt jetzt zum vierten Mal unter Dotschev.
Ah, zum vierten Mal
Dotschev unter Dotschev. Sagt ja selber, das ist mein Kind.
Ja, ja gut, dann hat er das auch gefressen. Also der ist da die ordnende Hand jetzt auch, also für mich hat er das überragend gemacht. Über Klausen wird ja sowieso gerade gesprochen, also wo die den, also das ist echt, wie der die Seite da hoch und runter läuft, was der drauf hat, ja, was der für ein Selbstvertrauen hat. Burkhardt sowieso, also ja. Und dann müssen wir natürlich noch über...
aber das ist ja auch genau so ein Ding. Also ich meine, Burkhardt kommt aus Trier. Ne? Der hat letztes Jahr, sie sind jetzt abgestiegen. Ne?
Fünfte Liga hat er letztes Jahr gespielt.
Ja, ja, ne, genau. Die waren vor zwei Jahren in der Regionalliga, sind die abgestiegen. Die haben letztes Jahr fast jedes Spiel gewonnen unter Tommy Klaasen, der früher Co-Trainer bei der zweiten von Köln war. Aber der kommt halt aus der Oberliga, egal wie die da durchmarschiert sind. Und der spielt jetzt zwei Klassen höher, als wenn er da nie was anderes gespielt hätte. Das finde ich schon, weil ich glaube, der Unterschied zwischen fünfter und vierter Liga zum Beispiel, der ist schon groß.
Ja, natürlich.
Dritte wollen wir gar nicht drüber reden, aber das ist das, was du letzte Woche schon gesagt hast über Matze Heidrich.
Aber das funktioniert ja auch nur, wenn du eben dieses Gerüst, und da sprechen wir über Stefaniak und Pepic, wenn du das halt hast, und das ist ja in Aue gegeben, also Männel, Pepic, Stefaniak, ich würde da jetzt auch so ein Majetschak noch mit dazu
ziehen. Taschi und Barilla.
Taschi, genau. Also das ist ja schon dieses Gerüst, was du brauchst, und Pepic ist ja, ich bin ja immer ein Freund von Zahlen und Daten, das, ich glaube letztes Jahr war das gefühlt der Spieler, der die meisten Laufkilometer hat in der Liga, der läuft dir ja alles weg. In dieser Saison ist mir aufgefallen, dass er auch so der verlängerte Arm ist von Dotschev, er holt ihn häufiger so an die Seitenlinie raus und spricht auch mit ihm, und wie gesagt, dieses Verhältnis zum Trainer, dass er jetzt zum vierten Mal unter Dotschev spielt, also in Duisburg, in Rostock, jetzt zum zweiten Mal glaube ich in Aue dann auch. Ja, zeigt ja einfach, dass das ein wichtiger Spieler ist, ne?
Ja.
Und zu Stefaniak wollte ich noch sagen, das war ja früher, als er bei Dresden ausgebildet wurde, dann nach Wolfsburg ging für 2 Millionen, das ist ja, eigentlich hatte der eine Karriere vorbereitet für die Bundesliga, ne? Mhm. Und dann hat das in Wolfsburg nicht funktioniert, und ich glaube, der hat irgendwann mal verstanden, dieser Traum Bundesliga ist geplatzt oder wird platzen, hat sie dann 1000 Mal ausleihen lassen, und jetzt in Aue seit 1-2 Jahren hat er wieder so zu sich gefunden. Ich glaube, der hat auch irgendwie eine Ernährungsumstellung gemacht, beziehungsweise ist auch ganz gläubig geworden. Also du merkst richtig, der weiß, wo er ist, der ist da total zufrieden und kann auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler sein in der Liga.
Aber wenn du die Fähigkeiten hast, die er hast, würde ich sogar sagen, das könnte heute immer noch gehobene zweite Liga sein. Also das ist ja nicht ein Spieler, wo du sagst, der kommt jetzt mit einer Waffe, seine Schnelligkeit, und dann ist der irgendwann ausgeguckt, weil der hat ja so viel fußballerische Qualität, dass ich finde auch die Vorschusslorbeeren gut waren. Hast natürlich einen Punkt angesprochen, wenn du in der dritten Liga so zufrieden bist in deinem Umfeld und sagst, okay, mehr brauche ich jetzt gerade gar nicht, dann macht dich das vielleicht noch stärker. Wobei ich immer der Meinung bin, auch wenn er wahrscheinlich gerne dritte Liga spielt, weil er bei uns im Podcast behandelt wird, wenn du zweite oder erste spielen kannst, musst du es trotzdem auch versuchen.
Vielleicht kann das ja nächste Saison mit Aue. Ja, wer weiß.
Ganz viel Lobhudelei für Aue, aber es gab natürlich eine Szene, über die im Nachgang sehr viel mehr gesprochen wurde als über das reine Ergebnis. Und zwar sind die beiden Granden aneinander geraten, sage ich jetzt mal. Stefan Kutschke und Martin Männel. Strassi, erklär doch mal für die, die es nicht gesehen haben, wie war der Verlauf des Abends für die beiden? Bevor wir auch nachher Reaktionen hören, wir hören ein paar Reaktionen von Dynamo.
Also Kutschke kommt rein. Und hat dann sofort schon, also das will er ja, will seine Mannschaft aufwecken, hat da Adrenalin, und dann gibt es so die erste Fehde mit Männel, der den Ball zu lange festhält für Kutschke, obwohl es Ecke gab und sowas. Da hat der Lukas Behn, der Schiedsrichter, noch gesagt, komm Freunde, das gehört dazu, ist ja auch Derby und so weiter und so fort. Dann gab es diese Ecke, ich glaube danach war das ja, nach dieser Ecke, wo Männel dann so ein bisschen das Bein ausgefahren hat in Richtung Kutschke, trifft ihn aber nicht. Trotzdem hat den Stefan Kutschke das dermaßen aufgeregt, kann ich auch verstehen, dass er sich echauffiert hat, Kutschke auch, Männel auch ein Stück weit angegangen ist, woraufhin Behn dann gelb gezeigt hat und Männel nichts. Und dann gab es die Szene, Abwurf, Männel, Kutschke sprintet da rein, hat nur ein Ziel, also war wahrscheinlich noch voller Adrenalin und bekommt dafür zurecht gelb-rot. Ja, und dann hatten wir den Salat sozusagen, ja, und Kutschke danach natürlich auch völlig außer sich, hat gesagt, er muss da rot geben, er will ihn treten, das ist eine versuchte Tätlichkeit und so weiter und so fort. Und damit bin ich wirklich tagelang schwanger gegangen, das muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr gespannt gleich auf eure Einschätzung, aber ich habe im Kommentar gesagt, bei dieser Szene, wo er denn das Bein ausfährt, was soll das eigentlich? Das gehört sich nicht, das macht man nicht, wenn er ihn trifft, ist es rot, aber ich habe jetzt nicht rot gefordert, weil ich habe es wie Lukas Behn gesehen, das ist jetzt keine Tätlichkeit. Ich habe allerdings auch im Nachgang noch mit Schiedsrichtern gesprochen, du musst da definitiv beiden gelb geben. Also, dass Männel gar keine Karte sieht, ist ein Fehler. Vielleicht, wenn Männel schon eine Karte gesehen hätte, dann gibt es diesen Kutschke-Moment nicht, wo er da reinrammt, weil er noch voller Adrenalin ist und weil er vielleicht sich ungerecht behandelt fühlt. Das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, aber die gelb-rote ist natürlich dämlich.
Also, um es mal aufzulösen, ich fand es fast ein Stück weit irritierend. Ich habe abends die Zusammenfassung gesehen. Ich meine, wir hatten letzte Woche Kutschke und ich habe Kutschke ja noch auf Männel angesprochen und da hat er ja, finde ich, total fair gesagt, dass er seine sportliche Leistung total anerkennt. Verstehe das auch nicht so ganz. Also ich habe das Gefühl, bei denen stimmt es halt auch menschlich nicht so. Also das eine finde ich, ich glaube, die erkennen sich gegenseitig an für ihre sportliche Leistung und es gibt ja Leute, die haben früher, ich kann mich zum Beispiel erinnern, wenn Derby war, Totti gegen Nesta, Lazio gegen die Roma, die mochten sich, weil die von der Jugend an immer gegeneinander gespielt haben, obwohl die natürlich total in konträren Vereinen spielen. Das scheint mir bei den beiden nicht so der Fall zu sein. Ich verstehe es nicht so ganz, weil ich finde, man kann auch die Leistung des anderen anerkennen, ohne jetzt mit dem ein Bier trinken zu gehen. Das ist das erste Mal, was ich dazu sage. Zweitens, was du sagst, stimmt total. Wenn Kutschke reinkommt, der will erstmal nichts anderes, als dafür Unruhe zu sorgen. Deshalb habe ich auch immer gesagt, ich finde Kutschke irgendwie einen geilen Typen, weil der auch gerade ausspricht, aber der ist am Platz immer auf Kante genäht und oft auch ein Stück weiter drüber. Zweite Szene sehe ich anders als du. Das ist für mich glasklares Rot. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich verstehe es auch von Männel gar nicht, weil ich habe Männel immer total geschätzt. Ruhiger Typ, guter Torwart, steht für mich für Aue. Der hat da völlig, meiner Meinung nach, die Nerven verloren. Und zu sagen, du hast Glück, weil du den nicht triffst. Also ich meine, das kann er, ob er das jetzt so beeinflussen kann, weiß ich gar nicht. Ist für mich rot. Und hinten raus, das fand ich dann auch fast ein bisschen viel. Also klar rennt der in den rein und Kutschke muss sich auch nicht wundern, dass er da auch vom Platz fliegt. Jetzt lese ich irgendwie, Männel hat was an der Schulter. Ich finde, der hat auch relativ viel daraus gemacht. Also der rollt sich da ab wie in der rhythmischen Sportgymnastik oder beim Flickflack insgesamt. Dass hinten raus dann im Kutschke die Hand nicht gibt, kann ich irgendwie auch ein Stück weit verstehen, weil das wäre mir dann auch ein bisschen zu viel. Du machst mich hier am Platz blöd an und dann gibst du mir die Hand, dann ist alles gut. Ich fasse zusammen, ich habe Martin Männel nicht wiedererkannt, den ich echt für einen geilen Typen und einen super Torwart finde. Ich finde, man sollte es dann auch dabei beruhen lassen. Vom Rückspiel wird man das ja alles wieder rausholen. Ich glaube, Kutschke wäre auch so ein Typ, der sagt hat morgen, boah, geht der mir auf den Sack. Aber für den wäre es dann jetzt eigentlich auch mal wieder ab, weil der weiß schon auch, was er für ein Typ ist, der provokant ist. Aber ich fand, das war ein kleiner Wermutstropfen. Hat mir nicht gefallen, sage ich ganz klar von Männel.
Ich meine, der Disput, da ging ja noch ein bisschen weiter nach Abpfiff. Dann wurde von der Kamera aufgenommen, man konnte es ganz gut hören, wie Kutschke sich mit Dodschew noch im Kabinentrakt unterhält, wo Kutschke dann zu Dodschew sagt, also ich habe den Martin Männel letzte Woche noch bei Magenta gelobt und jetzt passiert sowas, Respektloses hat er, glaube ich, gesagt. Ich wünsche diesen Menschen nichts Gutes mehr, hat er dann zu Dodschew gesagt. Also ich glaube, das Tischtuch ist offiziell zerschnitten und wir hören nochmal Reaktionen von anderen Dresdnern und zwar von Niklas Hauptmann und Thomas Stamm.
Jetzt muss ich mich halt sehr zusammenreißen, sachlich zu bleiben. Martin Männel, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Dann muss ich sagen, wow. Und der Referee
kriegt... Was hätten Sie erwartet von ihm?
Ja, kommt sich der erste Aktion an. Also das ist ein Nachtreten, ganz einfach. Dann kriegt der Kutsche noch Geld von uns und der Martin Männel kriegt nichts.
Ich wünsche mir, dass das Schiedsrichtergespann die klare Tätigkeit sieht, weil es eine unnatürliche Bewegung...
Von Männel gegen Kutsche.
Ja, absolut. Jetzt geht der Fuß nochmal klar zu Stefan und das ist ein Ansatz von der Tätigkeit, wenn er ihn trifft. Also wirklich klare rote Karte, entsprechend ist die gelbe Karte, die erste für Stefan, einfach nicht berechtigt. Ganz einfach.
Am Ende muss dann jeder in den Spiegel schauen, keine Ahnung, was er hier abgezogen hat. Und damit ist das Ding für mich auch durch. Es geht mir eigentlich nur darum, ja, dass wir heute verloren haben, einen Kutsche leider verloren haben für nächste Woche. Und das tut weh.
Also du hast eben schon eigentlich alles richtig gesagt. Also ich habe so das Gefühl, dass Kutschke mit seinen eigenen Waffen geschlagen wurde von Männel. Fakt ist ja, Kutschke kommt rein und soll ja diese Emotionen entfachen. Wir wissen ja alle, wie er ist. Macht so kleine versteckte Fouls und das nervt natürlich auch die Mitspieler. Aber jeder weiß, wie er ist. Ne? Das ist seine Spielweise, ist auch vollkommen legitim. Kann man mögen, kann man nicht mögen, ist ja egal. Auf jeden Fall ist ja Fakt, dass Männel sich hat anstecken lassen von der ganzen Nummer. Hat Glück, dass er nicht rot sieht wegen dem Nachtreten. Was dann Kutschke macht mit dieser zweiten Aktion gegen Männel, ist natürlich dumm von ihm. Einfach dämlich, weil er weiß doch, dass er gelb hat. Wenn er ihn jetzt, er hat ihn ja jetzt auch nicht so richtig getroffen, sondern er ist ja nur so halb ist noch nicht mal in ihn reingelaufen. Ne? Der Arm kam ja von der Seite von Mendel, aber der weiß doch auch, der Mendel ist doch auch ein cleverer Typ, der lässt sich jetzt fallen, dann kriege ich gelb-rot. Warum macht er das? Ne? Also das, ich finde eher, Kutschke muss sich hinterfragen, aber nach der ersten gelben Karte, ob er dann so in diese Aktion reingehen muss. Das war schon, das muss man sagen, war einfach dumm oder dämlich von ihm. Ne? Aber trotzdem habe ich Mendel auch in der Situation nicht wiedererkannt. Wir hätten gerne heute mit ihm gesprochen, haben ihn auch angefragt, aber er will dazu nichts sagen.
Ja, das finde ich übrigens, wenn ich das gerade sagen darf, wir hatten am Wochenende das mit Zorniger, das war ein ganz anderes Ding, aber mein Gott, guck dir das doch selber mal an, dann hast du die ganzen Emotionen, Adrenalin runter, dann stellst du dich Sonntag dahin und sagst, okay, pass auf, ich weiß, ich bin eh schon ein Feindbild für Dynamo Dresden und sowas, ich habe am Freitag da, im Nachhinein muss ich auch sagen, war das nicht gut von mir, ich entschuldige mich hier bei Stefan Kutschke, ob das jetzt annimmt oder nicht, dann nimmst du, glaube ich, schon auch noch mal ein bisschen raus, also ganz ehrlich, nochmal, ich möchte das festhalten, ich schätze Martin Mendel als Spieler und als Typ total, aber das bricht doch, also das kann mir doch keiner erzählen, dass der sich die Zusammenfassung anguckt und sich wohlfühlt bei den eigenen Szenen, die er da sieht. Also würde ich eigentlich so erwarten. Und wie du sagst, bei Kutschke ist das andere, wenn ich permanent so am Hillary-Step fast rumwandle und lauf bei dem zweiten so rein, dann hat er sich, du hast es gerade gut gesagt, fast mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Er will die Emotionen schüren und nachher gehen sie mit ihm selber durch. Das sollte ihm dann letztlich als so erfahrener Spieler auch nicht passieren.
Es ist echt verrückt. Also ich habe natürlich mit 1000 Menschen gesprochen, ne? Und es gibt echt nicht viele. Also ihr seid ja auch relativ klar, die sagen, zwei Schiedsrichter habe ich auch gesprochen, es ist verständlich, dass bei diesem Tritt keine rote Karte gezeigt wird. Das hätten die genauso gemacht. Also kein Rot für
haben,
Männer.
Haben viele gesagt,
ja,
oder?
Einige waren, also okay. Viele, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, die können das alles nachvollziehen. Was sie alle sagen ist, dass dass nach dieser Ecke oder vor der Ecke, dass er der Schiedsrichter beiden gelb zeigen muss. Aber danach hätten die auch keine rote Karte gegeben. Und das hat mich...
Ich finde, wenn ich da nur einhaken darf, also wenn jemand, ob du jetzt sagen kannst, der steht so weit weg, dass die Ausholbewegung gar nicht treffen kann, das könntest du ja auch noch sagen. Also manche gibt's ja, die deuten einen Schlag an, da steht der aber 3 Meter weg, dann ist es kein Schlagen. Aber der Kutschke muss ja nur einen halben Schritt auf den Mendel zumachen, dann trifft er ihn ja auch. Also ich finde auch in so einer aufgeheizten Atmosphäre kann ich jetzt nicht sagen, der deutet zwar eine Tätlichkeit an, aber er trifft ihn nicht, deshalb gebe ich nur gelb. Das ist für mich rot, muss ich ganz klar sagen.
Mit Videobeweis wäre es rot gewesen.
Ja,
Ahnung. Aber das ist ja, glaube ich, tatsächlich die Frage. Da müssen wir die Regel nochmal nachlesen. Wenn es eine angedeutete ist, dann musst du, glaube ich, entscheiden als Schiedsrichter, wie weit ist der weg oder so, aber dafür ist
er wäre zumindest an den Monitor gegangen.
Ja, definitiv, ja.
Ja, es ist echt verrückt, also muss ich sagen, ich habe danach, also als Stamm dann sagte mit, dass die Szene darf es gar nicht geben, weil es hätte rot geben müssen und sowas, ne? Da habe ich mich echt selber nochmal hinterfragt, weil ich diese Szene, habe ich natürlich mit Toni Wachsmuth, der ja auch Spieler war, ja, der hat auch nicht gesagt, das ist jetzt rot. Also es ist...
Wobei die Einlassung von Thomas Stamm, die gibt es ja ganz oft. Wir haben gelb-rot bekommen, die erste gelbe da war schon... Also das
nein,
ist für
so,
mich,
so darfst du ja nicht rechnen.
Das ist für mich die dümmste Erklärung, entschuldigen gar nicht gegen Thomas Stamm, die ich überhaupt von allen immer höre. Aber er hat nun mal gelb, dann kann ich doch nicht in den zweiten Zweikampf so reingehen. Also das kann ich auch nicht mehr hören.
Also Kutschke, ich kann seinen emotionalen Ausbruch nachvollziehen, wenn er da so, was ja noch dazu kommt, ist, wir wissen ja gar nicht, welche Worte überhaupt gefallen sind. Also ich sag mal so, ich glaube, da ist auch einiges an Beleidigungen abgegangen, aber Kutschke als Kapitän, als so erfahren, der darf sich ja davon eigentlich nicht provozieren lassen, trotz alledem, also es ist irgendwie eine ganz crazy Geschichte. Ich hätte es gerne gesehen oder hätte gerne den Moment gehabt, wo beide gelb sehen und vielleicht dann Ruhe im Karton gewesen wäre. So ist es viel Spekulatius.
Also am Ende des Tages darf man ruhig auch mal sagen, weil wir beide ja auch schon oft genug gelobt haben und weil sie beide hier für ihren Verein stehen, also mit Ruhm hat sich da keiner bekleckert. Das glaube ich, kann man auch mal sagen.
Ja, vor allem nach Schluss hätte man sich ja schon noch mal die Hand geben können.
Da stehe ich aber bei
Kutschke. Ich habe mal hier in einem Podcast von einem Jahr gesagt, boah, der Kutschke, der geht mir manchmal auch so nur beim Zugucken schon auf die Nerven. Diese kleinen Dinger permanent, wobei er dann auch einer ist, der lässt sich fallen und steht dann wieder auf. Also irgendwie finde ich es fast schon wieder cool. Aber dass der jetzt keinen Bock hat gegen jemanden, der ihn so auch, nochmal, geiler Spruch von dir, mit den eigenen Waffen auch so, das kann ich schon verstehen. Ich hätte einfach gesagt, Entschuldigung, dann machst du Sonntag gerade als Derby-Gewinner, machst du vielleicht auch wegen einem Post oder sowas als Mädel und sagst, ey, da war von mir aber jetzt auch nicht korrekt und sowas. Also diesen symbolischen Handschlag, den brauche ich als Kutschke dann auch nicht. Ich würde mir wünschen für beide, dass man vielleicht im Vorfeld des Rückspiels das irgendwann mal hinkriegt, so einen großen Derby-runden Tisch. Wie war das früher, wenn der HSV gegen Bremen gespielt hat, haben sie sich auf der Hälfte auf einer Autobahnraststätte getroffen. Der Kicker großes Gespräch
das
gemacht.
Das ist doch geil, das ist eine gute Idee.
Ja, sowas. Vielleicht genau auf der Hälfte von Dresden ins Lößnitztal oder sowas. Aber ich glaube, im Moment ist da auch noch zu viel Dampf drauf.
Zum Dresdner Frust kommt natürlich noch dazu, dass sie ein Spiel verlieren mit 70% Ballbesitz und 18-5 Torschüssen und jetzt einen ersten Dämpfer halt erlitten haben in dieser Saison.
Das ist die Statistik, aber ich glaube, dass der Sieg von Erzgebirge Aue auch in Ordnung geht.
Das muss man auch festhalten, ja. Die rote Karte war jetzt nicht der Grund für die Niederlage.
Die war überhaupt nicht, aber das war einfach so, dass da nicht so viel funktioniert hat, wie es zum Beispiel im Pokal gegen Düsseldorf funktioniert hat. Also das muss man auf jeden Fall ausklammern, dass Erzgebirge Aue zu Recht Sachsen-Derby-Sieger ist.
Wir bleiben im Osten und gucken zu Energie Cottbus. Die haben den ersten Sieg der Saison eingefahren, 2-1 gegen Aachen und durch ein ganz, ganz besonderes Tor. Axel Borgmann hat es erzielt.
Spiel das mal ab, bitte.
Das hören wir gleich auch noch. Er war 10 Monate lang schwer am Knie verletzt und bestritt jetzt gegen Aachen sein Liga-Comeback und dann kamen sie die 90. Minute plus 8.
Ist immer noch nicht los. Es ist nicht los. Es ist nicht los.
Unfassbarer Moment. Ich habe wirklich eine harte Zeit hinter mir. Aber dieser Moment, die Freude auch von den Jungs, die haben mich immer unterstützt. Meine Familie, Freunde, meine Frau und mein Sohn sind hier. Ist unfassbar. Hätte ich mir nicht schöner ausdenken können.
Was ist das für eine Geschichte? Der Borgmann, der war so lange verletzt. Jetzt kommt er hier rein. Der heult. Das kann ich verstehen.
Unabhängig von dem Ausgang des Spiels habe ich mir schon fest vorgenommen, die Flasche Rotwein aufzumachen, die ich zum 30. geschenkt bekommen habe. Einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt 11-12 Monate eigentlich keinen Alkohol getrunken. Und wenn man sowas schafft, dann muss man das auch mal genießen. Da muss man auch mal für sich sagen, ey, du hast da eine harte Arbeit reingesteckt, deine Familie hat eine harte Arbeit reingesteckt, dass du überhaupt diesen Moment wieder erleben darfst. Das ist nicht selbstverständlich nehmen. Und deswegen darf man sich dann auch mal eine Flasche Wein aufmachen. Und dennoch freue ich mich als allererstes erstmal meine Frau zu küssen und meinen Sohn in die Arme zu nehmen.
Das ist die Reihenfolge, Veggie. So hättest du auch immer machen sollen. Erst Frau, dann Wein.
Da vergiss die Reihenfolge, erst Frau, dann weinen. Wollen wir den Axel mal anrufen?
Ja, gerne.
Denn wir haben natürlich seine Nummer und das war natürlich ein Riesenabend für ihn.
Stand die im Telefonbuch?
Ja, die ist öffentlich einsehbar.
Kannst du den, wenn du rangehst, einfach nochmal den Ton abspielen?
Hallo, Axel hier.
Ist immer noch nicht los! Es ist nicht los! Es ist nicht los! Was ist das denn? Ich glaube, das ist der Borgmann.
Ja, das ist der Borgmann. Axel, herzlich willkommen. Hier ist 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Grüß euch. Hi.
Ist die Gänsehaut noch da oder hat sie sich so langsam zurückentwickelt?
So langsam geht's, aber ist schon auf jeden Fall viel länger jetzt so die Nachwirkung von so einem Spiel als üblich. Also da hat man schon gemerkt, dass es besonders war.
Was hat denn besser geschmeckt danach? Der Kuss von der Frau oder die Flasche Rotwein?
Ja, die Flasche Rotwein war doch noch besser. Aber einfach, weil ich lange keinen Wein mehr getrunken habe. Nee, war beides sehr, sehr geil.
Kann man eigentlich sagen, wenn man auch jetzt hier nochmal den Kommentar von unserem Kollegen Andreas Mann hört, also ich habe es in der Zusammenfassung abends gesehen und muss ehrlich sagen, es gibt ja so Spiele, da sagt man vor 80.000, wenn in Dortmund ein Stadion explodiert. Ich habe lange nicht mehr so einen Moment irgendwie erlebt, wie laut auch das Stadion war. Also sowas Geiles einfach, weil man auch sagt, boah, du hast ja jetzt nicht nur einen normalen Kreuzbandriss gehabt, also 10 Monate, was für eine Quälerei. Sag mal ganz ehrlich, Was kommt in dem Moment hoch und wie oft warst du eigentlich auch mal davor, fast aufzugeben in so einer Reha?
Ja, also erstmal zum ersten Teil so ein Moment, das ist tatsächlich so. Ich habe jetzt noch nicht so viele Tore geschossen, aber jetzt kann ich schon mal das ein bisschen nachempfinden, wenn man das selber mal so emotionale Tore sieht. Ich bin ja vogelwild rumgelaufen. Ich glaube, du denkst ja auch gar nicht darüber nach, ziehe ich jetzt das Trikot aus oder nicht. Also das geht alles so schnell. Ich habe das ohne nachzudenken gemacht. Ich bin irgendwo hingerannt, habe gesehen, alle rennen auf mich zu. Ich renne mal weg. Also es war komplett verrückt. Ich kann es mir selbst nicht erklären, weil ich auch gar nicht der Typ dafür bin, aber das ist ja das Schöne daran, ne? Solche Emotionen, die Art und Weise dahinter. Und klar, ich glaube, dass die ganze Geschichte sowieso nochmal einen Tick geiler ist, wenn man halt sieht, dass ich das Tor gemacht habe mit der Leidenszeit, ne? Erstes Ligaspiel nach 12 oder 11 Monaten. Und ja, wie du sagst, es ist halt schon so, dass so eine Reha nicht ohne ist. Also ich habe echt versucht, viel positiv zu sein, war ich auch, habe auch das Glück, dass ich gute Freunde habe und die Familie dahinter, aber es gab trotzdem auch Momente, wo ich stagniert habe und wo ich dann gedacht habe, was soll das hier? Das nervt mich jetzt, ich will wieder auf den Platz und es passt aber nicht und so. Also von daher umso schöner, wenn man dann so einen Moment erleben darf.
Wie sehr lernt man eigentlich Emotionen auszuleben, noch mehr auszuleben, wenn der Trainer Pele Wollitz heißt? Der macht einem ja ein bisschen was vor, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das Gute ist, wenn man lange mit ihm zusammenarbeitet, und die Ehre habe ich ja, da lernt man ja auch beide Seiten kennen. Also er hat ja auch dieses Ausgeglichene, dieses Menschliche, eine sehr ruhige Art auch in der Kabine, wirklich, und trotzdem dieses Emotionale. Der erlebt den Fußball halt und man hat einfach Bock auch, solche Momente zu erleben, in denen er auch positiv ausrastet, in denen wir positiv ausrasten. Und wie du gerade ja auch schon gesagt hast, also das Stadion, ich weiß nicht, ich glaube, war 9000 Uhr da, also nur, aber es hat sich in dem Moment angefühlt, als wäre ausverkauft gewesen. Also irgendwie von der Kulisse her heftiger als ein paar Tage vorher gegen Bremen. Und das sagt ja schon alles, was so ein Moment auslösen kann. Und die Emotionen, die will man am liebsten jedes Wochenende wieder spüren, ne?
Du bist ja eigentlich ein Kind des Westens. Du kommst ja, glaube ich, aus Mülheim an der Ruhr, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, genau.
Und du spielst ja jetzt schon 5 Jahre in Cottbus. Kannst du einmal beschreiben oder erklären, wie es zu diesem Schritt eigentlich damals kam, dass du jetzt nach Cottbus gegangen bist vor 5 Jahren, aber dann auch noch so lange, auch eigentlich durch die Bank weg unter Wollitz gespielt hast, wie sich sowas entwickeln kann?
Und das als dreifacher liechtensteinischer Pokalsieger, ne?
Richtig, richtig. Ja, ich hatte ja eigentlich so, nachdem ich da so auf Schalke meine Jahre verbracht habe, wunderschöne Zeit gehabt auf Schalke, so Ruhrpott, das ist schon also meins gewesen, da bin ich ins Ausland gegangen und hatte in der Schweiz 3 wunderschöne Jahre, auch wirklich sportlich erfolgreich. Und dann hat sich aber für mich die Möglichkeit ergeben, dann nochmal nach Holland zu gehen, in die erste Liga, was rein sportlich ein Schritt nach vorne gewesen ist. Jetzt in der Nachbetrachtung war es dann eigentlich halt, hat es mich dann schon ein Stück weit Teil meiner Karriere gekostet, weil das einfach nicht funktioniert hat und ich danach einfach in Deutschland, sag ich mal, nicht mehr so angesehen war, wenn du 4 Jahre draußen warst, sag ich mal, im Ausland. Nicht jeder die Anerkennung für die jeweiligen Länder hat, und ich wollte aber nicht mehr im Ausland spielen, so, und dann kam halt lange nichts, und wie es dann so oft ist, dann kam irgendwann was, dann habe ich mit Pele ein Gespräch gehabt, hat mir eigentlich diesen Schritt in die Regionalliga in dem Alter eigentlich gar nicht vorstellen können. Und dann war so für uns beide so, komm, wir probieren, wir steigen auf. Oder ich habe ein Jahr lang wieder gespielt, Spielpraxis gesammelt, und dann kann ich ja immer noch gehen. Und daraus sind 5 Jahre Regionalliga geworden, aber mit voller Überzeugung. Also es hat sich dann irgendwann so ergeben, das war nicht der Plan. Bin auch am Anfang alleine nach Cottbus ohne meine Frau, weil wir dachten, ja, vielleicht schauen wir mal, wie es wird und sowas. Aber ja, irgendwie hat es dann gepasst so zwischen Cottbus und mir. Und ich hatte dann irgendwann dieses, mit dem ganzen Corona und diese Unterbrechung, einfach dieses Gefühl, ich kann jetzt hier nicht wieder abhauen, ohne dass ich mit diesem Verein in die 3. Liga aufgestiegen bin, weil ich diesen Verein gar nicht in der Regionalliga sehen konnte. Das hat mich gestört, weil ich selber nicht in der Regionalliga spielen wollte, aber ich habe gedacht, dann ist es halt so, dann müssen wir das jetzt anpacken, und umso schöner ist, dass jetzt nach 5 Jahren geklappt wird.
Und dieses Tor für dich oder diese ganze Situation war ja nicht nur individuell wichtig, sondern natürlich auch für den Verein. Hast du das Gefühl, jetzt mit den ersten 3 Punkten, jetzt seid ihr angekommen in Liga 3?
Ja, ich glaube, das ist immens wichtig für uns, einfach für den Kopf, weil ich glaube, wir sind auch theoretisch rein vom Fußballerischen auch die ersten beiden Spiele angekommen. Aber wir haben halt einfach gemerkt, wie brutal die Liga ist, obwohl wir es auch vorher wussten. Es reicht halt nicht, wenn du mal 45 Minuten gut spielst. Da kommt jetzt nochmal eine ganz andere Wucht an Gegner, und ist dann einfach ärgerlich, wenn du jeweils ohne Punkte nach Hause fährst oder in der Nachspielzeit einen Siegtreffer vom Gegner bekommst. Umso schöner haben wir halt gesagt, wir müssen das jetzt mal ummünzen, wir müssen mal die letzten Minuten diejenigen sein, die näher am Sieg dran sind. Und ich glaube, das waren wir auch. Also ich glaube, das ist auch kein glücklicher Sieg, sondern die letzten 20 Minuten, so habe ich es zumindest gesehen, war es schon so, dass wir den Druck erhöht haben und Aachen eher wollte, dass abgepfiffen wird, umso schöner, dass wir das quasi jetzt gezeigt haben. Und ich glaube, das gibt uns schon auch viel Kraft, dass wir sehen können. Wir können es halt auch mit den Mitteln, die wir halt so uns vorgenommen haben, wie wir spielen wollen, können wir es auch in der Liga schaffen. Von daher definitiv sehr wichtig.
Was mich vielleicht mal interessieren würde, weil ich finde, du hast das gerade sehr eindrucksvoll erklärt, 5 Jahre da, du kannst den Verein nicht in der Regionalliga sehen. Sag uns doch noch mal ein bisschen was über Energie, so in der ganzen Region auch darum. Du bist ein Junge aus dem Pott, du warst in der mondänen Schweiz oder beziehungsweise in Liechtenstein, in Vaduz, du warst in den Niederlanden und dann gehst du einmal von ganz Westen in den ganz Osten rüber und im Umland von Cottbus ist Energie ja auch eine große Nummer. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, was den Verein so ein bisschen auszeichnet, beziehungsweise was das ganz Besondere ist, wo es aber auch immer noch für dich Unterschiede gibt zu deiner Heimat im Pott.
Ja, sehr gerne. Also grundlegend ist es schon so, dass ich sagen muss, am Anfang hatte ich selber nicht wirklich eine Ahnung von der Region und so. So ehrlich bin ich dann schon. Klar, man kennt Energie Cottbus von den Bundesliga-Zeiten, aber es war für mich dann auch schon so ein Abenteuer, wo geht's jetzt hin, mal schauen. Vom Brandenburg jetzt so noch nichts gehört. Aber einfach, ich bin jemand, der generell sehr positiv an Dinge rangeht und erstmal offen ist. Das habe ich relativ schnell gemerkt, dass halt es kein normaler Regionalligist ist, wo ich behaupte, es gibt vielleicht in Deutschland 5, 6 andere Regionalligisten, die es auch ebenso haben, wie auch vor ein paar Jahren noch aus meiner Region Rot-Weiß Essen, die ich ja auch mein Leben lang schon verfolgt habe. Denen ging es ja nicht anders. Oder jetzt auch Aachen. Das sind da schon auch echt Vereine, die Region. Da hat man an jeder Ecke irgendwelche Graffitis von Energie Cottbus gesehen oder Sticker und ständig laufen Leute mit Cottbus-Sachen rum und nicht nur, wie gesagt, nicht nur in Cottbus selbst. Und da hast du schon relativ schnell gemerkt, was da dieser Verein für eine Bedeutung hat. Und klar hast du dann auch negativerweise gemerkt, wie das halt sich ummünzt, wenn du in der Regionalliga nicht erfolgreich bist. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, so wie Spieler, die da waren zu dem Zeitpunkt, dass dieser Verein einfach so viel Strahlkraft hat und weit auch von den Infrastrukturen der Region so viel gibt, dass dieser Verein es verdient hat, höher zu spielen und dann kommen natürlich auch wieder mehr Fans. Ich glaube, das hat man die letzten 2 Jahre gesehen, was wir da an Zuschauern hatten in der Regionalliga. Ist ja logisch mit dem Erfolg und das hat dann schon dem Spieler selbst mir auch dann einfach ein schönes Gefühl gegeben, weil du merkst, für die Region ist das echt was Besonderes und du spielst dann quasi für die gesamte Region und das gibt dir natürlich ein gewisses Selbstvertrauen.
Ist das denn so perspektivisch deine neue Heimat auf Dauer oder möchtest du schon gerne nochmal zurückkommen in den Westen? Auch vielleicht fußballerisch?
Ja, also da habe ich mich tatsächlich jetzt noch nicht festgelegt. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, dass ich da für immer bleibe. Rein, du fragst jetzt nach dem Fußballerischen, aber rein jetzt familiär sehe ich mich grundlegend schon auch mit meiner Frau und meinem Sohn noch irgendwann wieder näher zu unserer Familie, die alle im Westen sind, Freunde und Familie. Aber rein sportlich fühle ich mich halt jetzt einfach extrem wohl hier. Habe mich auch schon bewusst die letzten 2, 3 Jahre gegen einen Wechsel entschieden. Hatte da schon die eine oder andere Möglichkeit. Aber jetzt rein, was das angeht, die nächsten Jahre bin ich erstmal hier und dann kann ich mir durchaus auch vorstellen, irgendwann nochmal in den Westen zu kommen, definitiv.
Und jetzt kannst du ja erstmal wieder voll angreifen, hast dich ja eindrucksvoll zurückgemeldet und da wünschen wir dir wirklich alles Gute, dass du jetzt wirklich wieder verletzungsfrei bleibst und eine tolle Saison spielst mit Energie Cottbus.
Ja, vielen Dank. Das hoffe ich auch. Sehr nett von euch. Dann euch noch viel Spaß am Podcast und dann sehen wir uns.
Wir haben noch gehört, 2 Tage frei, Montag, Dienstag, was machst du?
Ja, genau. Ja, ich bin jetzt schon in Berlin, jetzt gerade hier Tempelhofer Feld. Beim ehemaligen Flughafen und werde jetzt ein bisschen den Tag genießen. Das Wetter ist schön und habe gleich noch ein bisschen Physio, gehört ja auch am freien Tag dazu und ansonsten schön essen gehen, ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen.
Sehr schön.
Nichts Besonderes, aber sehr Schönes.
Dann genieß das. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Schönen
Spaß noch. Mach's gut. Ciao, ciao.
Die lange Leine von Pele Wolle. 2 Tage frei auf Montag, Dienstag. Boah.
Und dann Tempelhof.
Tempelhof, ja. Das ist schön, schön umgestaltet. Ehemaliger Flughafen. Bin ich noch gelandet in Tempelhof.
Mit dem Propeller. Aber da ist nicht diese, gibt es da nicht auch irgendwo da so eine Oase? Hier mit so, ist das das?
Das ist diese große Saunalandschaft in den Wäldern rund um Cottbus.
Wahnsinn, da müssen wir auch mal einen Podcast aufzeichnen. Aber cool.
Kommt auf die Liste.
Übrigens ja, auch
guter das, Typ einfach.
Ja.
Auch, ne?
Also. Ja, absolut, sehr reflektiert auch. Ja. Ne? Übrigens die Auflistung der besonderen Vereine. Der UFC marschiert übrigens in der Regionalliga Südwest.
Ja?
Ja, ja. 4-0 gewonnen in Villingen.
Ja, und das Pokalspiel ja auch gewonnen.
Genau, gegen Magdeburg. Ja. Nach 4 Spielen 8 Punkte. Christian Neidhardt liefert mit Verspätung. Berlinski.
Ja, aber dass du die Fortuna noch nicht erwähnt hast, Tabellenführer.
Ja, die Fortuna, da können wir uns jetzt nicht, also
wir verlieren uns hier.
Ja. Wir sind ja 4:3 investigativ auch. Letzte Woche haben wir ein bisschen, oder war das vorletzte Woche schon, ein bisschen über die Stimmung in Essen gesprochen. Strassi, du hast ja gesagt, irgendwas ist da anders geworden. Mhm. Und daraufhin hat sich ein Fan gemeldet von Rot-Weiß Essen, auch per Sprachnachricht.
Hallo, liebes 4:3-Team, hier ist der Woody. Aus Essen, auch langjähriger RWE-Fan seit über 45 Jahren. Ihr habt im aktuellen Podcast die Stimmung an der Hafenstraße angesprochen. Und ihr habt völlig recht und ihr liegt total korrekt. Warum ist das so? Wenn ihr euch alleine mal die Aufnahmen vom Pokalspiel anhört, dann werdet ihr feststellen, dass unsere Ultras, vielleicht 3-4 verschiedene Lieder über 90 Minuten singen. Also viel, viel langweiliger geht es gar nicht mehr. Hinzu kommt, dass diese Lieder Ultrasongs sind. Das heißt also, die Texte, die kennen im Endeffekt nur die Ultras. Und der Rest des Stadions, also die anderen, sage ich mal 15.000, die kennen diese Texte nicht. Das heißt, wo will man da einsteigen, wo will man da mitsingen, wenn die ihr Ding machen? Stimmung kommt nur dann auf, wenn mal alte Songs angespielt werden, wie immer wieder RWE oder dergleichen. Dann kann das gesamte Stadion mitsingen. Aber das machen die Ultras viel, viel zu selten. Und dadurch ist die Stimmungslage nicht mehr die, wie sie noch 1994 war, als die Hafenstraße gebrannt hat. Und wer an die Hafenstraße gekommen ist, der wusste, da hat man einen Köttel in der Buchse zu haben, wenn da 15.000 Essener stehen. Diese Angst, die ist jetzt nicht mehr da, denn ja, wie ihr schon festgestellt habt, die Stimmung ist nicht mehr die gleiche.
Aber wir sind ja, ich habe es gesagt, investigativ unterwegs und deswegen haben wir extra Thomas Wagner an die Hafenstraße geschickt zur Partie Essen gegen Bielefeld. Wie hast du es wahrgenommen am Wochenende?
Sehr interessant, was der Kollege sagt. Aber ich glaube, Strassi hat ja nicht den Vergleich mit 94 gewählt, sondern er hat den gewählt mit der letzten Saison. Und vieles, was hier gesagt wird, auch mit diesen Ultrasongs. Ich habe das letztes Jahr mal zu dir in Münster gesagt, wo wir auch alle gesagt haben, oh, Hammerstraße. Auch dieser immer bleierne, selbe Gesang, der dir irgendwann auch mal als Neutraler auf den Sack geht. Und das ist aber nicht nur in den genannten Stadien so. Auch in Dortmund ist nicht 90 Minuten nur Bambule. Ich war vorletztes Jahr Köln gegen Bochum, alle so, oh, Flutlichtspiel, Müngersdorf, Bochum 2-0 geführt, dass du eine Stecknadel hättest fallen hören. Also wir sind auch selber von den Medien, wir transportieren das immer, oh, Hafenstraße, boah, da ist 90 Minuten. Das stimmt nicht und das hat auch nie gestimmt. Es ist manchmal vielleicht besonders leise oder auch manchmal besonders negativ. Ich habe mich mit Verantwortlichen unterhalten am Samstag in Essen, investigativ, und habe gesagt, der Yannick hat gesagt, war ein Fehler von mir, also, was ich für ein schlechter Detektiv, der Strassi hat es ja gesagt. Und da hat er gesagt, es wundert mich, dass ihr das Thema aufbringt, weil das war in den letzten Jahren auch schon so. Und übrigens auch 94 war auch nicht jedes Heimspiel von Essen. Ich war damals gegen Tennis Borussia beim Halbfinale, das war geil, DFB-Pokal, dass es nur durchgehend Bambule war. Das gibt es übrigens, glaube ich, in keinem Stadion. Wir haben aber so ein paar Epizentren ausgemacht und erwarten selber davon, dass das eigentlich immer so ist. In ganz großen Fällen ist es so, das Stadion ist dann ein Faktor, wenn das Spiel auf Messerschneide ist oder wenn du was drehst, dann kommen die und dann ist auch Essen da. Ich fand es übrigens am Samstag für die Qualität des Spiels, es war abartig heiß, war sogar ganz gut, also beide Fanlager haben viel gesungen, aber ich glaube, es ist etwas von unserer eigenen Erwartungshaltung und ich glaube auch, so geil ich Essen finde, wenn es richtig brennt im positiven Sinne, ist auch kein ganz unkompliziertes Publikum von der Erwartungshaltung her. Das haben wir in der ersten Saison gesehen, also was Dabro sich da anhören musste. Ne? Also das darf man dann schon auch mal ganz klar formulieren.
Also ich muss sagen, ich habe Rot-Weiß Essen ja schon in der Regionalliga West gesehen, wenn ich dort mit RWO, das ist dann natürlich auch ein Derby, dort gewesen bin oder dann danach privat. Und ich hatte immer das Gefühl, an der Hafenstraße, da ist nicht 90 Minuten, das habe ich auch nie gemeint. Aber die schaffen es wirklich, da eine Energie entstehen zu lassen, die dann dafür auch sorgt, dass die Mannschaft nochmal einen Push bekommt. Und das habe ich nicht mehr so also das nehme ich nicht mehr so wahr. Und da weiß ich nicht, ob wir das wirklich oder ob das irgendeine Romantik ist oder sowas oder ob das da wirklich einen Bruch gab oder ob es Erwartungshaltungen sind, die auf einmal gestiegen sind. Wobei in Essen gab es immer eine riesige Erwartungshaltung. Dieses Besondere, dieses Spezielle, was ich jetzt einfach mal für mich abgespeichert habe mit der Hafenstraße, das ist ein bisschen abgeflacht. Und ich glaube, es würde Rot-Weiß Essen gut tun, grundsätzlich, wenn man das wieder irgendwie entfachen kann. Jetzt glimmt es nur noch.
Aber vielleicht brauchst du genau dafür auch ja eine Extremsituation. Entweder eine besonders brenzlige Situation, in der der Verein gerade ist, oder er spielt oben mit. RWE ist ja jetzt aktuell relativ ungefährdeter Teilnehmer in der dritten Liga. Zwar mit leichten Ambitionen nach oben, aber nach unten jetzt auch nicht gefährdet. Vielleicht braucht es ja erst nochmal wieder so einen kleinen Adrenalinkick, dass die Fans dann nochmal wachgekitzelt werden und merken, wir werden gebraucht.
Was aber schon Fakt ist, also vielleicht lassen wir uns auch so ein bisschen von der Masse halt blenden, weil viele sind ja immer da. Aber das Schöne in Essen ist ja, die sind halt alle da und sind auch alle in Rot-Weiß. Ich mag das immer, wenn irgendwie so eine ganze Stadt dann die Farben trägt. Das ist ja in Osnabrück genauso, ne? Oder auch in Meppen, wenn man da hinkommt, die sind halt alle dann blau-weiß, ne? Und sind dann einfach für diesen Verein. Dass sie dann nicht alle gleichzeitig singen oder die Stimmung nicht immer so rüberschwappt, ist das eine. Aber ich finde immer, es ergibt immer ein schönes Bild im Stadion, wenn es wirklich so Fußballpublikum ist. Die kommen da hin wegen dem Sport, wegen Rot-Weiß Essen und wollen die gewinnen sehen. Und anders als in, ich habe jetzt keine anderen Beispiele, aber wie in anderen Stadien, wo es einfach auch dann ja, Opernpublikum sagt man, glaube ich, in manchen Vereinen. Ne?
Aber ich fand so ein gutes Beispiel Meppen jetzt gerade. Da haben wir auch immer gesagt, boah, Meppen-Stimmung. Ich kann mich an Spiele in Meppen erinnern. Da habe ich gedacht, hier ist eine halbe Stunde, ich bin im Freibad. Hörst oder sowas.
Hörst du mal auf hier die ganze Zeit.
Nein.
Wo ist es denn gute Stimmung, außer im Volkspark?
Ne, das habe ich ja gar nicht gesagt.
Aber gibt es irgendwie, oder ist das wirklich nur von uns Romantik?
Ja, das
gibt
ist, es das einfach ist eine nicht? Romantik auch. Scheiße. Also früher war tatsächlich, hat man früher gesagt, in Kaiserslautern, da war es eigentlich egal, wie schlecht die gespielt haben. Da war immer Bambule. Und selbst da gab es auch früher mal Spiele, wo sich irgendwie 15.000 im Kraus abgewandt haben. Wir sind alle so geil darauf, diese positive Stimmung zu haben, dass wir immer sagen, Hafenstraße. Aber es ist nicht immer so. Das will ich einfach sagen.
Aber es hängt vom Wettbewerb ab. Ich glaube, im DFB-Pokal ist das eine ganz andere Stimmung, weil du weißt, ey, heute zählt's. Nur heute.
Richtig. Aber, das muss man auch mal sagen, das hat auch was mit Erwartungshaltung zu tun. 11, 12 Jahre haben die in der vierten Liga rumgekreucht und immer gesagt, boah, wenn wir endlich mal dritte Liga spielen. Jetzt spielen die im dritten Jahr in der dritten Liga. Letztes Jahr haben die bis 2 Spieltage vor Schluss die Chance gehabt, sogar noch aufzusteigen. Wo sind denn noch die Erwartungen? Oder zum Beispiel ein Verein wie Werder Bremen, der war vor 2 Jahren in der zweiten Liga. Jetzt sagen alle, wir müssen langsam mal wieder ans europäische Tor an. Also das sind ja auch, wobei ich tatsächlich selbst als HSV-Fan sagen muss, Bremen, das Stadion, finde ich, von der Dichte, das kann auch einen Unterschied machen. Aber ich behaupte ganz klar, es gibt kein Stadion in Deutschland, das 90 Minuten jeden Spieltag brennt. Das ist einfach nicht so.
Sprach Thomas Wagner.
Viel hängt ja auch von der Grundlautstärke ab. Also wirklich gemessene Dezibel-Lautstärke, die per se herrscht, wenn die Fans nicht besonders singen, sondern halt einfach singen. Das ist ja durch jede Stadion-Konstruktion.
Ich glaube, das Lauteste war ja jahrelang Eintracht Frankfurt. Und selbst da gab es nach all den Erfolgen der letzten Jahre, im letzten Jahr schlechte Spiele in der Conference League, da wird dann auch mal gepfiffen oder geschwiegen.
Naja, apropos sinken. 60 München wollten wir auch noch besprechen, oder?
Ja, wir haben noch ein paar mehr Krisenclubs auf dem Zettel, aber wir können gerne mit den Münchner Löwen anfangen. Einziges Team noch ohne Punkte, Tabellenletzter, zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte, dass sie Tabellenletzter sind in der dritten Liga. Die Fans singen schon, wir wollen euch kämpfen sehen. Also da brennt auf jeden Fall mal der Baum. Man probiert sich fleißig in den Systemen rum. Jetzt schon wieder eine neue taktische Variante von Trainer Janikis. Und so wird das nächste Spiel in Ingolstadt fast schon zu einem gefühlten Endspiel.
Matchballspiel. Ich war ja gestern in München, also aus anderen Gründen beruflicher Natur. Und trotz alledem konnte man reinhören, was die Löwen angeht, das gesamte Wochenende. Und da hat man es echt, man hat das Brodeln verspürt. Das ist ja jetzt nicht nur so, wir reden jetzt nicht von 3 Spieltagen diese Saison, sondern wir sprechen davon, dass Janikis kam und wir ja auch gedacht haben, jetzt leck mich am Arsch.
Leck mich fetsch.
Jetzt geht's aber bergauf und dann ging es ja so krachend nach unten. Und the trend is your friend, hatte Uli Hoeneß mal gesagt. In dem Fall ist er nicht der Freund. Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Und wenn du vor Spieltag 3 ein fast ja schon 4-tägiges Trainingslager machst, ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dann etwas einstudierst, neue Taktik gegen Viktoria Köln, und die dann so überhaupt nicht funktioniert, und zwar krachend nicht funktioniert, das ist so dermaßen gescheitert. Alles, was Janikis, und das meine ich jetzt einfach nur, was er macht, was er anfasst, das war mal Gold und ist jetzt nur noch Schrott. Das muss man wirklich so sagen. Und das war ja, in der Halbzeit, glaube ich, wechselt er dreimal, muss dann wieder.
Wie schon in Stuttgart,
genau. Wie schon in Stuttgart, muss dann wieder alles über den Haufen werfen. Da verlierst du auch dein Team. Das ist einfach so. Die denken sich so, was soll das hier? Und an vorderster Front ist dann dieser Wahnsinn, den ich nicht verstehe. Entweder, klar, wir sind nicht beim Training, aber entweder humpelt der dann nur noch über dem Trainingsplatz oder hat den beleidigt oder sowas, aber Hopp spielt keine Rolle. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, da ist 1:12 und glaube ich auch fast nichts mehr zu retten.
Ja, du hast ja schon eigentlich alles angesprochen, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Also Hopp schon auf der Bank, drei Wechsel zur Halbzeitpause. Also wenn wir mal, also aktuell gibt es einfach wenig Argumente für das, was bei den Löwen passiert. Wenn man mal was Positives rausziehen möchte, dann ist es so, dass Janikis auf das Negative reagiert. Das heißt, der lässt es nicht einfach so laufen, sondern der reagiert in der Halbzeitpause und hofft, dass es besser wird. Aber Fakt ist ja auch, wenn du da 4 Tage dich einschließt und irgendwelche Systeme dann ausprobierst und das dann so an die Wand gefahren wird in der ersten Hälfte, das ist dann schon wirklich alarmierend, sag ich mal.
Und wir reden von Spieltag 3. Da war ja noch eine 8-wöchige Vorbereitung. Also ich bin da echt perplex.
Ja, ich auch, vor allen Dingen, weil das Startprogramm ja jetzt auch nicht unfassbar schwer war. Also du hast in Stuttgart gespielt, du hast zu Hause gegen Viktoria Köln, wo wir auch gesagt haben, das sind eher Teams, die sich auch mal finden müssen. Saarbrücken hat auch erst 3 Punkte, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich bin vollkommen bei dir. Also die Personalie Hopsch ist für mich völlig unverständlich. Ich habe kein einziges Training gesehen, ich war bei keinem Gespräch dabei, aber wenn ich so einen Spieler habe, der muss doch spielen, der weiß, wo die Hütte steht. Und da wird es für mich dann immer ein bisschen gefährlich, wenn Trainer anfangen, also sagen wir mal so, der Hopsch hat den irgendwie in der 2. Woche beleidigt, dann muss ich es als Verein aber auch, rausgeben. Also wenn du, weil du als Trainer sagst, ich brauche was Besonderes und nicht, das geht nicht. Also entweder hat da einer völlig am Trainer vorbei eingekauft oder da versucht sich einer jetzt zu verwirklichen, ich mache eine Taktik ohne den, das kann nicht sein. Und ich bin mir jetzt auch noch sicher, klar, ich finde jetzt Vollert auch keinen schlechten Torwart. Du machst dir mit dem Ding mit Hiller und Vollert, machst du dir auch eine Baustelle eigentlich auf, weil das ist halt ein Fan-Liebling und also da ist für mich der Leistungsunterschied jetzt auch nicht groß. Also ist Vollert jetzt besser als Hiller oder umgekehrt, weiß ich nicht. Ich finde die Mannschaft trotzdem von den einzelnen Namen jetzt gar nicht so blind. Das haben wir unserem Freund Pippo in Herzogenaurach, der Oberlöwe, haben wir dem gesagt.
Das war eigentlich das Top-Thema während der EM.
Gut eingekauft, aber Wie ihr sagt, also wenn ich als Trainer nach 3 Wochen schon mein ganzes System über den Haufen werfen muss, ich habe auch gar nichts gegen Janikis, ich finde, der hat das letztes Jahr eigentlich überhaupt sogar noch nichts. Ganz gut hinbekommen, aber das ist mittlerweile auch ein Trainerthema, ja, definitiv. Absolut.
Also was gestern aufgefallen ist, auch in den Interviews nach dem Spiel, da hieß es immer so mutlos nach vorne, ist ja klar, woher das kommt, wenn du nicht gewinnst, dann spielst du einfach ein bisschen mutlos, aber wenn du keinen Mut hast, dann bin ich immer so ein Freund davon, da musst du ja irgendwie auf Routinen setzen oder auf Routiniers und dann erwarte ich eigentlich so Spieler wie Hopsch, die dir dann einfach in einer schlechten Phase die Kohlen aus dem Feuer holen. Oder auch so ein Marlon Frey zum Beispiel. Ne? Warum denn jetzt denn auch noch gedrängt die Jugend reinpressen, wenn es jetzt gerade sowieso nicht läuft? Ne?
Ja, also das ist ja sein gutes Recht. Nur dafür muss er sich dann natürlich auch, das ist dann seine Verantwortung. Und unterm Strich ist da viel Grausamkeit. Und wenn
das Tor war geil von Ott, muss man sagen.
Ja klar, und ja. Den habe ich auch in meiner Kicker-Elf. Deswegen. Aber wenn du dir das mal anschaust, die Achse bei 60 München, die gibt es nicht. Und die Achse, die Janikis dort sozusagen spielen lässt, die funktioniert nicht. Und wir reden zum Beispiel von Jakobsen, der, glaube ich, gekommen ist als Galionsfigur und wir kennen ihn, was der alles drauf hat, das funktioniert gar nicht. Du musst ja Torwart, Verteidigung, Zentrum und vorne Sturm. Und das ist ja so dermaßen durcheinander gewirbelt, keine Ahnung, was da in der Vorbereitung passiert sein muss, aber da funktioniert gar nichts. Und ich glaube wirklich, wir haben jedes Jahr haben wir 60 München Theater immer als Thema und Jakobacci und der Trainer noch und Birovka und schieß mich tot und hier noch was und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr wohin. Das ist für mich, ich weiß es nicht mehr.
Ja, vor allem sind wir ja jetzt an einem neuralgischen Punkt in der Saison. Also wir haben jetzt demnächst Länderspielpause. Das ist ja so eine Phase, wo man dann nochmal über etwas nachdenkt. Ne? Ich will das jetzt hier nicht irgendwie anschieben, aber es ist ja einfach so.
Schlagzeile, Bakic öffnet, Trainerdiskussion in Giesing.
Das möchte ich ja, die ist ja schon da. Also,
die gibt es, es wurde Trainer rausgerufen.
Am witzigsten fand ich irgendeinen Kommentar, der dann gesagt hat, ja, die sollten sich besser auf den Toto-Pokal konzentrieren. Schnellster Weg nach Europa. Naja.
Ja, und nach der Länderspielpause spielen sie gegen Dresden und Bielefeld. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man dann irgendwie so einen leichten Neustart hat.
Nee, man muss es jetzt auch immer, klar nimmt, ist ja auch ein bisschen Humor dabei und sowas, ne? Aber dieser große Traditionsverein, wieder ausverkauftes Grünwalder Stadion, der ja sowieso Probleme hat zwischen Tradition und Moderne. Auch der Traditionalist muss erkennen, hier muss auch ein bisschen Moderne rein, sonst spielen wir halt nur noch fünfte Liga. Und wenn die sagen, ja, ist mir doch egal, Hauptsache, dann stimmt das auch nicht. Da gibt es so viele Grabenkämpfe, es gibt so viel Wahnsinn. Dann hast du, so sehen wir es ja auch mit Dr. Christian Werner ein, die haben eingekauft, tolle Transferpolitik. Ja, Nikis, gegen den wir überhaupt nichts haben, aber dann funktioniert das auch nicht. Nirgendwo. Jeder geht dahin, will sich selber verewigen, hat die Idee. Ich weiß es nicht mehr. Also das ist grau.
Aber ist nicht mittlerweile sogar das Problem eher, dass du immer mit dieser Unruhe ein vermeintliches Alibi für die Spieler hast? Denn mir kann doch keiner erzählen, dass du zu 60 gehst, zu so einem geilen Club und sagst dann nach 6 Wochen, boah, hier ist aber so viel Unruhe, hier kann ich meine Leistung nicht abrufen. Also das ist eine Mannschaft, der Kader ist gut. Und die spielen einfach Schrott. Und das kann mir jetzt auch nicht immer einer mit der Unruhe im Umfeld erklären. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Aber die Unruhe kam ja dann auch meistens so in der Woche, gar nicht so im Spiel. Ja. Ne? Also im Stadion waren sie jetzt lange Zeit ruhig. Also jetzt war jetzt zum ersten Mal, dass sie dann gepfiffen hat zur Halbzeitpause und dann, wir wollen euch kämpfen sehen. Das ist ja schon
ja, aber das ist zum Beispiel auch, da muss ich jetzt auch mal, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, deshalb kann ich das nicht sagen. Aber das ist immer der erste Ruf, der kommt. Also ich habe oft das Gefühl, Mannschaften sind auch so verunsichert, dass die nicht kämpfen wollen. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube aber, die Mannschaft ist verunsichert.
Genau.
Und das kommt total, aber, genau. Das kommt aber auch nicht von außen. Das ist mittlerweile ja täglich Brot, das kommt von innen. Und das muss sich auch Janikis ankreiden. Hm? Der hat diese Mannschaft verunsichert, weil er keinen klaren Plan an den Tag legt. Du musst ja in einer Vorbereitung eine Idee entstehen lassen und die dann aufs Feld führen und dann damit arbeiten, danach auch einkaufen. Und dann sind wir am dritten Spieltag und du machst ein 4-tägiges Trainingslager, Ausschluss der Öffentlichkeit, stellst die Taktik um und es ist einfach nur eine Bankrotterklärung, was da 45 Minuten passiert. Dann geht es auch um Janikis. Und das ist nicht so im Sinne von, jetzt zeigen die da auf den Trainer und der ist es schuld. Nein, aber er ist es auch schuld. Und da fehlt mir jetzt die Fantasie. Da fehlt mir echt die Fantasie. Was willst du jetzt machen? Ich glaube, das Tischtuch mit Hopsch ist zerschnitten, das Tischtuch mit Hiller ist zerschnitten. Der kriegt die Führungskräfte nicht auf den Tisch. Der kann natürlich jetzt mit 11, 18-Jährigen spielen und dann macht der mal ein Fallrückzieher-Tor, aber dann steigt 60 ab.
Ja, vor allen Dingen ist es jetzt schon, musst du auch sagen, bei dem Programm, was ihr gerade gesagt habt, das ist ja schon prekär. Stell dir vor, du hast in den nächsten 4 Spielen nur 0 oder 1 Punkte, dann wird so eine Saison wie beim MSV Duisburg, wo der ein oder andere von einem Übergangsjahr spricht und man wird dann in der Regionalliga wach oder sowas. Ne? Also.
Sie schießen keine Tore und kassieren eine Menge. Also, es ist Zeit.
Und es rückt natürlich, um zum nächsten Club zu kommen, den Sieg des 1. FC Saarbrücken am ersten Spieltag in ein anderes Licht. Damals dachte man noch, oh, guck mal hier, Saarbrücken gewinnt bei den Löwen. Und jetzt stehen sie aber wirklich auch nur mit diesen 3 Punkten da. 3 Heimniederlagen in Folge. Auch in Saarbrücken gibt es Trainer-Rausrufe. Ziel raus, ganz deutlich zu hören beim Interview bei Magenta Sport. Und auch da steigt der Druck.
Hat aber von der Kurve noch Unterstützung, also die Virage, hat eher gepfiffen gegen die Ziel rausgerufen haben. Ich glaube, es kam eher von der Haupttribüne. Aber klar ist auch, letztes Jahr konnte man noch sagen, immer, wir hatten ja lange das Gefühl, die schaffen es trotzdem noch. Und dieser Wahnsinnsritt durch den DFB-Pokal. Sie haben eine gute Mannschaft, sie haben große Ambitionen. Der Start ist nicht geglückt. Und jetzt rückt der Trainer natürlich auch in den Fokus, weil letztes Jahr kannst du sagen, boah, was hat das ganze Kraft gekostet und sowas. Ziel muss schnell den Turnaround schaffen, sonst ist er dann irgendwann nur noch sein eigener Vorgesetzter. Also, das ist ja auch diese Konstellation. Was ist denn, wenn der als Trainer mal abgelöst wird? Bleibt er dann trotzdem? Finde ich, kann ich mir auch schwer vorstellen eigentlich. Aber es ist vor allen Dingen in den Heimspielen ist es zu wenig. Das ist ein Problem, was sich schon seit dem letzten Jahr durchzieht.
Ja, also das, jetzt sagt jetzt auch die Statistik, wenn du jetzt 3 Heimspiele in Folge verlierst, auch wenn da ein Pokalspiel dabei ist, aber es ist natürlich nicht der Anspruch, ne, von Saarbrücken. Was auffällig ist jetzt in den Spielen, dass sie so, das heißt dämliche Gegentore kassieren, aber so Gegentore, die du als Saarbrück eigentlich in der Vergangenheit nicht kassiert hast, so einen weiten Einwurf von Malone oder die Ecke dann, wo Fröde einköpft, das sind so, ja, da komme ich wieder auf das Thema Routiniers, ne? Also für mich war Saarbrücken immer so eine Mannschaft von gestandenen Spielern, die alles so wegverteidigen. Und aktuell ist es so, die kassieren einfach viel zu viele Gegentore, haben ja auch in der Defensive viele Probleme. Ich habe mir sagen lassen, der Rasen ist trotzdem noch ein Thema. Also klar ist der Nigelnagel neu und sieht super geil aus, aber trotzdem haben super viele Spieler auch noch Standprobleme, sind häufig weggerutscht da. Ja, also mich überrascht es auch. Die haben selber gesagt, wir wollen weniger Unentschieden spielen, dass sie jetzt alles verlieren. Das ist auch nicht der Plan. Also, das ist
Ich glaube, der FCS hat ein Strukturproblem und das wird langsam klar. Also ich finde es völliger Schwachsinn übrigens, dass Ziel immer noch Sportdirektor und Trainer ist, oder? Also das ist ein ambitionierter Verein, der ja auch Geld hat, eingenommen unter anderem letzte Saison durch den DFB-Pokal, der mal schauen muss, dass er auch strukturell in der Geschäftsstelle im Profifußball ankommt. Es wird ja immer mal geguckt, kann man da noch Geld ausgeben, kann man da noch, braucht man Social Media oder soll ich nicht lieber ein eigenes T-Shirt kreieren und so weiter und so fort. Das hört man ja alles, wenn man dann mal im Ludwigspark ist. Und irgendwann kannst du das nicht mehr abwenden, dass das, was drumherum nicht professionell ist, sich auch dann auf dem Rasen wiederfindet. Das sieht man zum Beispiel auch jetzt bei Borussia Mönchengladbach, um das mal zu sagen. Das ist einfach so. Du musst ein Fundament legen oder du solltest ein Fundament legen und darauf kannst du dann aufbauen. Da bröckelt es aber und das siehst du jetzt. Letzte Saison überstrahlt natürlich der Pokal alles und dann können die natürlich in der Liga es auch noch schaffen. Das ist jetzt nicht mehr so. Warum stellt man nicht Ziel und Luginger ist ja da, ich weiß das alles nicht, was das bedeuten soll. Er ist Trainer, er konzentriert sich darauf, er ist ja auch ein guter Trainer und er ist einer, mit dem man sprechen kann und der hat eine Idee und der hat einen Plan und vielleicht mag den auch nicht jeder, aber dafür ist er auch nicht da. Aber irgendwie bröckelt da jetzt alles auseinander und das ist so sinnlos. Das macht gar keinen Sinn, dass das so ist beim FCS. Aber man sollte da relativ auch, wir sind am dritten Spieltag, ich weiß, man sollte da aber relativ stark mal drauf schauen, weil auf einmal gibt es dann so eine Rolle rückwärts oder abwärts, sage ich mal, und dann ist diese Saison wieder am Arsch sozusagen, ne? Weil unterm Strich steht auch wieder kein Erfolg.
Ja, aber trotz allem, da ist viel richtig, was du sagst, muss man aber jetzt auch mal sagen, also wenn du dir die Startformation anschaust vom Samstag, das ist eine richtig starke Drittligatruppe und ich weiß jetzt nicht, Ziel ist ja jetzt auch nicht seit gestern als Trainer, sondern seit knapp 2 Jahren. Diese Heimspielschwäche, das muss dir ja ein Problem machen. Viele stellen sich hinten rein. Du hast ein Problem, das Spiel zu machen. Und das wirst du ja jetzt auch nicht so, okay, ich mache jetzt mal 2 Wochen was anders und dann läuft das wieder. Fußball funktioniert zwar auf Knopfdruck, aber ganz selten in der Konstellation, wie es so ist. Also scheint es da ein kleines Problem zu Hause zu geben. Da muss Ziel auf jeden Fall ran. Und das andere, was du sagst, ja, die Strukturen erinnern so ein bisschen an Wildwest im Saarland. Da ist der omnipotente Präsident, der Ostermann. Nach seinem Gusto wird entschieden. Er hat den Verein auch finanziell lange am Leben behalten, aber die haben ja so viel Geld letztes Jahr eingenommen, also da muss ja auch was möglich sein. Und dann hast du, genau wie du sagst, wer ist denn jetzt eigentlich der Boss auf der sportlichen Ebene? Ziel, der selber sich die Direktionen als Sportdirektor gibt und als dem Trainer weiter. Luginger, der seit Jahren da ist, für mich einen guten Job macht, aber irgendwie unter Ziel ist oder zwischen Ziel und Ziel. Also das, das ist doch keine, also da bin ich schon bei dir. Vielleicht brauchst du da auch mal von außerhalb etwas, wo es nicht ein Günstling ist des Präsidenten. Klar, der Präsident stellt mittlerweile auch die Leute mit ein, aber vielleicht muss das auch mal durchgespült werden. Wir haben einen geilen Kader, wir haben gesehen, zu was wir in der Lage sind. Wir haben hier auch gute Leute, aber irgendwie funktioniert das im Moment nicht so richtig.
Ja, lass uns doch mal aufs Organigramm schauen beim FCS. Das würde ich gerne mal sehen. Ich glaube, da steht der Präsident, dann irgendwo der Trainer mehrfach und dann, was ist dann da? Also,
Sie wollen... Das ist auf jeden Fall eine Konstellation, die hast du sonst nicht im Profifußball.
Ja, und das hat auch keinen Erfolg. Die wollen in die zweite Liga, haben Strukturen aber wie in Liga 7 oder sowas und das fällt denen jetzt auf die Füße über kurz oder lang. Das ist einfach so und da frage ich mich auch, es gibt ja auch ein Umfeld in Saarbrücken. Also hat man die alle irgendwie mundtot gemacht? Werden die nicht gehört? Und der Präsident hat ja übrigens die besten, der will ja das Beste für diesen Verein. Der macht das ja nicht nur für sich. Aber manchmal habe ich das Gefühl, gerät man dann in so ein Ding, so ich habe hier alles und da ist meine Werbung und hier habe ich Geld und so weiter und so fort. Jetzt mache ich das auch alles. Aber richtig stark wirst du ja, wenn du es schaffst, abzugeben. Und zwar das, was du einfach nicht kannst. Und ich glaube, das ist so der Schritt, der jetzt mal kommen sollte. Wissen beim FCS, was kann ich nicht? Und den Menschen holen, der das kann. Und dann geht's bergauf.
Wahnsinn.
Nächste Partie, Derby in Mannheim, die auch erst einen Punkt haben. Also da ist natürlich schon ordentlich Brisanz drin in diesem Duell. Wir machen die nächste kleine Vorschau. Denn
ich habe gerade gedacht, er sagt, wir machen eine kurze Pause.
Ja, nach nur einem Spot geht's weiter. Nach keinem Spot geht's weiter. Die Vorschau geht weiter, denn Hansa Rostock kommt nach Köln am Freitag live bei Magenta Sport mit Kommentator Christian Straßburger, Moderator Thomas Wagner und an den Turntables ist Yannick Barkic, also ihr drei.
Und Fabian Klos.
Und Fabian Klos ist auch noch mit, genau. Ihr empfangt die Kogge in Köln. Rostock mit 2 Punkten. Auch da hatte man sich das, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Bernd Hollerbach ist überhaupt nicht zufrieden. Und ja, da muss so langsam auch der erste Saisonsieg her.
Auch da, wenn ich mir die Aufstellung angucke, richtig gute Truppe. Ich komme dann immer wieder dazu. Also das ist jetzt nicht, dass man da nicht seine Hausaufgaben gemacht hat. Ne? Die haben auch ein bisschen, also Hollerbach steht ja eigentlich für das, was wir ihn kennen, für Rennen, für Disziplin, für eine Mannschaft, die in sich stimmig ist. Gut, Hansa ist jetzt Absteiger, muss als Zweitliga-Absteiger auch oft das Spiel machen. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, auch für den Ansatz, den er wählt. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch bitter. Ne? Kriegst du in der 95., wenn der Schiri vorher abpfeift, dann sagst du, boah, jetzt sind wir angekommen, jetzt haben wir 4 Punkte, jetzt können wir. Ja, das sind dann wirklich ja, teilweise Kleinigkeiten, die eine ganze Saison beeinflussen können. Das ja. ist wirklich so.
Nicht, dass man zu viel im Vorhinein trainiert hat, dass die dann 90 plus 5 nicht mehr aufmerksam sind.
Ja, aber es ist
das Problem sind ja nicht die Laufwerte. Die habe ich mir angeschaut, ja. so Sprints und intensive genau. Läufe, da sind sie überall vorne mit dabei. Ja, das Problem
kein
ist
Team
ja,
von Bernd Hollerbach jemals ein Problem haben.
Genau, also das läuft. Das Problem ist ja das Tore schießen. Also sie haben irgendwie die meisten Großchancen in der Liga vergeben. Das ist ja dann schon klar aufgezeigt, was fehlt. Das haben wir auch vor der Saison gesagt. Die haben halt hinten, sind die total stabil, haben viel Qualität mit dazugeholt. Ich dachte eigentlich auch, sie würden deutlich häufiger zu Null spielen. Mich hat es auch gewundert, dass sie im Pokal gegen Hertha so eine Packung bekommen haben dann hinten raus. Dass sie so Probleme haben, vorne zu netzen, hatte ich eigentlich erwartet. Aber dass es dann gegen 2 U23-Mannschaften dann nicht zumindest mal zu einem Sieg reicht, ist schon echt dünn. Und das, was die Verantwortlichen auch vor der Saison immer sehr nach außen getragen haben, ey, wir sind jetzt abgestiegen, wir müssen hier ankommen, erwartet nicht, dass wir direkt wieder hochgehen, auch wenn wir noch einen guten Kader haben und vielleicht einen sehr prominenten Trainer und das funktioniert auch mit Amir Chapoussadeh, alles romantisch, der hat hier Bundesliga gespielt, das braucht einfach seine Zeit. Und du merkst, auch in Rostock knistert es von außen dann.
Das braucht auch seine Zeit, das haben die auch gesagt. Und ich glaube, die Fans gehen diesen Weg auch mit, 1-5 gegen Hertha zu verlieren, da gehen sie aber nicht mit. Oder?
Nee.
Also das ist das.
Ja, vor allen Dingen, du musst dir auch ganz ehrlich sagen, also wir reden ja oft hier in unserem Podcast über die großen Vereine im Osten. Hansa Rostock ist ja nach der Wende eigentlich der Ostvorzeigeverein gewesen. Ne? Gute skandinavische Einkaufspolitik unter Ewald Lien an Europa dran, mit Abstand die meisten Erstliga-Jahre. Mecklenburg-Vorpommern liebt diesen Club. Das ganze Einzugsgebiet, 30 Kilometer vorher sind die Laternen schon in Blau und Weiß gestrichen. Und ganz ehrlich, du kannst sagen, wir kommen da an, aber du kannst den Leuten keinen Abstiegskampf in der dritten Liga...
Nein, Abstiegskampf auf keinen Fall.
Nein, aber, ja, aber guck dir die Realität gerade an, wenn du keine Tore schießt und frag mal nach, da wird es auch als Spieler ungewöhnlich. Also Steven hat ja auch da gespielt, der sagt, du hast das Gefühl, die atmen alle den Club, also... zweite Liga haben sie jetzt gerade noch so... haben das gerade noch so...
Die kommen halt auch mit dem Handicap, dass sie einfach seit April nicht mehr gewonnen haben.
Richtig,
das
genau.
Das kannst du natürlich so ein bisschen überdecken, wenn
ja
du sagst, Neuanfang
ja,
und so.
Aber das ist ja oft das Problem. Entschuldigung, das ist genau richtig. Du hast jahrelang nichts, nein, monatelang nicht gewonnen und sollst du mit der Selbstverständlichkeit Spiele gewinnen. Das musst du erstmal wieder lernen.
Ja, aber also wichtig ist, dass du bei so einem Neuanfang, dass du dann irgendwie zumindest so ein Schweinespiel halt ziehst am Anfang. Weil wenn du jetzt in diesen Trott reinkommst und dann wird wieder Minuten gezählt, wo sie nicht treffen und so weiter. Also und jetzt fährst du am Freitag nach Köln zu diesem Schweinespiel. Weil
und es ist auch überhaupt nicht so, dass sie in der Liga erst noch wieder ein bisschen fremdeln, was man ja häufig hat bei Absteigern, weil ihre Gegner hießen Stuttgart und Wiesbaden. Also auch Teams, die auch erstmal sich wieder neu an diese Liga gewöhnen müssen. Also das kann es jetzt auch nicht sein. Bernd Hollerbach hat gesagt, wir müssen viel leiden im Moment, aber ich weiß gar nicht warum.
Ich glaube, wir haben es ja auch in der Saisonvorschau und wir haben natürlich auch reingehört und sowas. Also ist... Ich würde gerne mal in die Rostocker Mannschaft reinhören, wirklich, weil, um das nochmal aufzunehmen, das ist ja kein boulevardeskes Thema, aber die Vorbereitung von Hollerbach war halt so ein bisschen, ja wie sagt man das, aus der Zeit gefallen, um es mal so zu sagen. Also es wurde geklotzt ohne Ende, 4 Wochen ohne freien Tag und so weiter und so fort. Ich glaube, da bist du als Mannschaft 2024 sehr kritisch und schaust da mal hin, dann sollte es auch relativ schnell fruchten. Du kannst ja nicht auf der einen Seite so reinhauen und auf der anderen Seite sagen, das machen wir für hinten raus, wenn vorne alles bröckelt, weil du brauchst ja vorne wieder Erfolgserlebnisse nach, du sagst es, dieser langen Zeit. Und ich glaube, der Spagat ist jetzt die Schwierigkeit. Also ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt nach Köln fährst und da auch nicht gewinnst, dass dann die Mannschaft auch mal sagt, so Freunde, wie machen wir es denn jetzt hier? Also das war jetzt, wir sind das jetzt mitgegangen alle, das ist nicht erfolgreich. Kriegen wir da den Turnaround in der Konstellation, die wir gerade haben? Oder wo stehen wir jetzt hier? Es ist nicht nur deswegen, ein Stürmer fehlt, einer, ich meine, da ist Qualität genug. Ja, Le Beau überzeugt, glaube ich, auch.
Harenbrock ist da.
Harenbrock ist da. Es gibt genug Leute, die da auch mal ein Tor oder dann mal das zu Null halten können gegen eine U23 und so weiter und so fort. Ich glaube, dass da noch andere strukturelle, und damit meine ich jetzt nicht die Geschäftsstelle, sondern wirklich die Mannschaft aufs, an sich im Verbund mit dem Trainer.
Strassi zerlegt alle Strukturen in der dritten.
Nein, überhaupt nicht, aber Hansa Rostock, das ist das bei allem Ding und Übergang und schieß mich tot, aber da gehören sie nicht hin und das ist nicht die Art und Weise und am Freitag sollten sie lieber damit anfangen.
Aber die Frage, ne? Aber die Frage, die ich mir auch stelle, ist bei Bernd Hollerbach, was ist das eigentlich für ein Trainer? Ne? Also als Spieler wissen wir, der gebürtige Metzger, der gelernte Metzger, der beim HSV auf der linken Außenbahn, selbst in der Champions League, alles wegrasiert hat.
Die Holler-Axt.
So, ganz genau. Guter Freund von Felix Magath, das spricht auch für eine gewisse Art der Kommunikation und der Trainingslehre. In Würzburg sensationeller, ich glaube, Übergang von Liga 4 in 2, da zur Winterpause auf Platz 6, dann irgendwann abgestiegen, dann wurde als Nothelfer beim HSV in der Abstiegssaison, da habe ich ihn ja genau beobachtet, da hat er mit einem Kader, der eigentlich noch Fußballer hatte, die sind nur gelaufen, selbst während der Saison. Wäre Titz früher gekommen, hätten wir uns wahrscheinlich noch gerettet. Dann war er lange weg, dann hat er in Belgien wieder Erfolg gehabt. Jetzt kommt er zu Hansa Rostock. Die Frage ist für mich gar nicht, interessanter Ansatz von dir, hinten raus brauchst du Puster, aber vorne musst du auch ein paar Punkte holen, stimmt. Aber musst du als Hansa Rostock nicht, wirst du nicht in fast jedem Spiel der Favorit sein? Musst du Lösungen im Angriffsspiel anbieten in einer schwierigen dritten Liga? Was nützt dir da, wenn du die laufstärkste Mannschaft bist? Also da stelle ich mir die Frage. Ich kann nachvollziehen, dass du nach einem Abstieg sagst, wir brauchen jetzt einen, der alles auf seine Schulter nimmt. Aber für welche Spielkultur steht Bernd Hollerbach für einen Absteiger, der in 80% der Spiele das Spiel machen muss? Da bin ich mir nicht sicher.
Ja, ich glaube, da fällt ihm noch so ein bisschen die Zeit auf die Füße, weil sie ja relativ spät erst verpflichtet haben, beziehungsweise Poussadé kam ja relativ spät erst und er hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass ihm da wirklich so 2-3 Monate fehlen, weil du die Sommertransfers ja schon im Grunde genommen im November schon vorbereitest. Ne? Und wenn du erst im April kommst, dann fehlt dir einfach die Zeit dafür, ne? Deswegen ist das jetzt irgendwie eine Phase, die Rostock überstehen muss, bis sie dann vielleicht auch die richtigen Kniffe in der Offensive gefunden haben. Und bis dahin müssen alle ruhig bleiben.
Das schauen wir uns erstmal Freitagabend an. Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber das würde ich nicht gelten lassen. Also keine Zeit. Also und außerdem
ist ja nicht der Hauptgrund, ja, aber ich sage ja, sind ja Mosaiksteinchen.
Und
ne?
Die Spieler, wir haben es gesagt, also der Kader, was die individuelle Qualität angeht, das kann ja nicht das Problem sein, sondern es ist wirklich die Frage, welchen Fußball wollen wir spielen? Und das ist sensationell von dir analysiert. Die Herangehensweise ist, glaube ich, eine andere als notwendig. Das ist, so kannst du, glaube ich, vielleicht die Klasse halten, aber das ist nicht der, oder es sollte nicht das Ziel sein von Hansa Rostock in Liga 3.
Es kann natürlich sein, dass noch der ein oder andere Spieler dazukommt, das gilt ja für alle Vereine. Wir haben noch ein paar Tage Transferfenster, das wird sicherlich nochmal eine spannende Woche und dann warten wir doch mal ab, was sich da noch tut. Freitag, wie gesagt, dann Viktoria Köln gegen Hansa Rostock mit euch dreien und Fabian Kloß live bei Magenta Sport. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode und kommen noch zur Frage der Woche.
Juhu!
Ihr wisst, die Frage der Woche kommt seit kurzem von euch da draußen aus der Community. Das kann aber auch mal ein Trainer sein oder ein Spieler oder ein Kollege von Magenta Sport. Und genauso ist das auch heute.
Grüße euch alle, hier ist Olli Forster aus dem Grünwalder Stadion. Ich habe gerade dieses Desaster von 60 München kommentiert. Dritte Niederlage in Folge, Tabellenletzter in der dritten Liga. Und auf der anderen Seite Olaf Janssen, der Erfolgstrainer von Viktoria Köln, jetzt 2 Siege hintereinander, 2-mal auswärts gewonnen. Und Olaf Janssen hat ja eine unglaubliche Karriere gemacht. Und er war auch mal in Aserbaidschan. Und da war er Co-Trainer von einem ganz berühmten Menschen. Und ich will wissen, erstens, wer war dieser berühmte Mensch, der sein Chef war damals in Aserbaidschan? Und wie lange war Olaf Janssen Co-Trainer? Und wie lange war sein Chef Cheftrainer in Aserbaidschan? Das ist meine Frage an euch.
Das ist ziemlich einfach, erstmal auf Berti Vogt zu kommen, oder?
Ja. Da saß er nämlich immer auf der Trainerbank mit Uli Stein, der war, glaube ich, noch Torwarttrainer dabei. Die drei saßen immer nebeneinander.
Aber war das dann nur kurz, oder wie?
Die Frage ist jetzt, wann? Ich glaube, das müssen wir jetzt klären. War das irgendwann nach der WM 2006?
War das die Frage, wann? Oder war die Frage, wie lange?
Wie lange war auch, wenn es Berti Vogt ist, wie lange war Berti Vogt auf der Trainerbank? War auch die Frage.
Also ich würde sagen, mit 2,6 bist du gar nicht so schlecht. Ich würde jetzt fast mal sagen, so 2,7 bis... Ich glaube, der war gar nicht so kurz da. ich würde sagen, so um 2007 rum für, Entschuldigung, für 3 Jahre.
Es gab doch mal ein Spiel dann Deutschland gegen Aserbaidschan.
Ja, ja. Ne? Ja, ja.
Hm? Wahrscheinlich hat der, wurde er geholt, um die WM-Quali für Südafrika dann zu erreichen, oder? Und ist da aber, ich glaube, wenn das so gefragt wird, dann war er nicht lang.
Übrigens,
dann sage ich 6 Monate.
Übrigens, Olaf Janssen habe ich letztens gesehen, so einen Clip auf Facebook. 88 Halbfinale bei Olympia mit Klinsmann, Deutschland gegen Brasilien, Elfmeterschießen. Olaf Janssen verschossen.
Boah. Das müssen wir ja mal am Freitag,
dann müssen wir
noch,
Freitag noch mal aufs Brot schmieren. Boah,
dann müssen wir ins WDR-Archiv gehen.
Habt ihr gewusst, dass Olaf Janssen bei mir um die Ecke wohnt?
Echt?
Ja.
Also so, was ist unsere Antwort? Sechs Monate 2006, oder?
Hier kommt die Auflösung von Olli Forster.
Also die Auflösung, es geht um Olaf Janssen, Aserbaidschan, Co-Trainer von Berti Vogts. Berti Vogts, ne? Stefan Raab. Denken wir dran. Berti war 2008 bis 2014 Cheftrainer, 6 Jahre. Und Olaf Janssen ist ein bisschen früher abgehauen, war nur bis 2013 Cheftrainer. Das ist die Auflösung für meine Frage. Ich hoffe, ihr habt es gewusst.
Boah, Schande, ey.
Also da muss ich sagen, mit 3 bis 4 Jahren, würde ich aber jetzt sagen, war jetzt gar nicht so schlecht da, ne?
Und Berti Fuchs war auch richtig.
Immerhin.
Ja, ja, halber Punkt, ne?
Ja, also, aber tolle
sechs
Frage.
Jahre.
6 Jahre hätte ich nicht gedacht.
Hätte ich im Leben nicht gedacht.
Also auf jeden Fall mehr als 6 Monate.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Frage. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt uns sie doch gerne per Sprachnachricht plus Antwort natürlich. Das könnt ihr machen auf unser 4:3 Handy. Die Nummer, die steht natürlich in den Shownotes. Also wenn ihr uns mal herausfordern wollt mit einer Frage, die wir dann vielleicht nicht beantworten können, dann immer her damit und dann landet ihr vielleicht hier in der Sendung. Und auch bei allen anderen Anliegen könnt ihr uns gerne Meinungen, Kritik, Wünsche, alles Mögliche schicken. 4:3 Handy, die Nummer in den Shownotes.
Und das geht immer schneller, wenn man auch abonniert. Also immer gerne.
Genau, und Thomas Wagner hatte ja Geburtstag, das wollen wir jetzt gar nicht nochmal, ne? Aber du hattest einen großen Wunsch, dass die Leute, die den Podcast hören, ihn auch abonnieren. Das war dein großer Wunsch.
Ja, absolut. Ja. Das wäre mit jetzt 53 mein ganz großer Wunsch, dass jeder, der jetzt reinhört, einfach das Ganze abonniert. Das wäre für mich eines der schönsten Geschenke meines Lebens.
Und noch einen weiteren dazu animieren, auch zu abonnieren.
Ja.
Ganz genau. Und dann gibt es vielleicht so einen schönen Gutschein, wie ich als Geschenk von euch bekommen habe.
Ja.
Einen schönen Essensgutschein in der schönen Karte.
Okay, also, das nächste Wochenende kann kommen. Ihr seid bei Viktoria gegen Hansa. Noch andere Spiele?
Ja, wo bist du denn, Tobi?
Samstag Aachen gegen Aue.
Oh, geiles Spiel.
Ja. Das AA-Duell.
Ja. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ich habe gehört, Aue soll gut sein.
Ich bin bei einem befreundeten Sender unterwegs in Hamburg gegen Preußen Münster.
Da sind wir zusammen.
Ja.
Das machen wir. HSV gegen Preußen.
Stark.
Erstes Bundesligaspiel.
Stimmt.
63.
Ja.
An der Hammerstraße. Ja. 1-1.
Und irgendwas ist doch noch in diesem HSV-Bus, was an Münster erinnert, ne? Hat doch der.
Wir haben doch so ein Stück Rasen, glaube ich.
Genau,
davon,
liegt vorne im Handschuhfach. Kannst du mal reingucken.
Janik, du noch was?
Nö.
Außer Freitag?
Ah, doch, klar, Samstag in Dortmund 2 gegen Osnabrück.
Uwe.
Mein Gott.
Jetzt
ist Schluss. Jetzt ist Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? United.